Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, normalerweise hier an dieser Stelle der wunderbare Daniel, langjähriger Freund, Ex-Mitbewohner und allgemein einfach geiler Typ. Aber heute an dieser Stelle dann jemand, auf den diese Attribute auch allgemein zutreffen, langjährige Freundin, ehemalige Mitbewohnerin, insgesamt extrem coole Person. Auch schon zweimal Gast hier bei uns gewesen, Laura. Laura, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's gut. Danke, Fabian. Mir geht's wunderbar. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, jetzt auch wieder hier zu sein, aber alles super bei mir.
Ja, du bist ein bisschen aufgeregt, weil heute bist du nicht in der Rolle des Zuhörers und Spekulators, wie bisher so in den beiden Auftritten, die du hier hattest, sondern du hast, als ich dich gefragt habe, ob du es schaffst, Daniel zu vertreten, weil der ja diese und letzte Woche beruflich sehr eingespannt war, letzte Woche daher Steffen, der auch jetzt hier so ein bisschen Teil unserer virtuellen True Crime WG geworden ist. Genau, du hast dann direkt in den Ring geworfen, dass du selber einen Fall vorbereiten möchtest und ja. Hast dich damit auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe
ja, auf jeden Fall. Aber es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ich weiß das ja, also das Vorbereiten, das Recherchieren, das Reinsteigen, das ist der Hammer. Das Ding ist, Laura ist auch jemand, der sehr, sehr gründlich halt arbeitet und so gewöhnt ist, einfach so akademisch genau zu arbeiten. Und ich wusste, wenn du dann da irgendwie einsteigst, dann wird dich das nicht in Ruhe lassen.
Ja, danke für die Lorbeeren, das stimmt auf jeden Fall. Und ja, ich wurde letztens gefragt, wie viele Stunden ich da jetzt eigentlich dran gesessen habe, so circa. So, ne? Man kann das ja dann nie, also ich habe es jetzt nicht en bloc gemacht wie so einen Arbeitstag, sondern immer mal wieder so über, ja, eigentlich mehrere Wochen jetzt schon tatsächlich verteilt. Und ich würde mal denken, bestimmt, also mindestens 10 Stunden insgesamt. So, wenn ich jetzt so an einem Arbeitstag, also auf jeden Fall so anderthalb Arbeitstage oder so. Aber ja, ich freue mich und ja, genau, ich habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt, aber ja, ich fand den Fall auf jeden Fall sehr bemerkenswert und dachte, vielleicht kann ich neben der Sauerland-Korrespondenz eurer Standleitung zu Steffen noch eine kleine rheinländische Variante reinbringen.
Ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr gerne. Du hast ja mir so ganz, ganz grob so ein, zwei Stichpunkte zu dem Fall gegeben, um zu checken, ob ich den kenne, ob der auf meiner ominösen Liste steht. Und beides ist nicht der Fall, also ich kannte ihn nicht.
Ich war extrem überrascht darüber, Fabian,
ich dass ich total so einen geil.
Glücksgriff machen konnte und dich,
Ja, ich freue mich total, dass du da was mitgebracht hast, was ich nicht kenne. Und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ich weiß ja, du bist ja sogar quasi neulich im Zuge der Recherche auch zum vermeintlichen Tatort gefahren.
Ganz genau, ich bin extra nochmal nach Bonn gefahren und habe mir das alles da angeschaut.
Das ist auch geil, ne? Also ich habe das in ein, zwei Fällen, das heißt geil, das klingt so morbid, aber ich habe das in ein, zwei Fällen auch gemacht. Man hat dann nochmal ein anderes Gespür irgendwie für das Material und irgendwie für den Fall, ne? Wenn man einfach vor Ort so ein bisschen die Gegebenheiten gesehen hat.
Absolut, ja.
Jetzt bin ich gespannt, führt uns das denn stark in die Vergangenheit zurück? Also ist das so, wie du es letzte oder vorletzte Woche gesehen hast, ist das noch aktuell oder denkst du, es ist eher, hat sich sehr viel geändert seitdem? Erzähl doch einfach, schieß mal los.
Ich starte einfach mal, genau. Also handelt sich um einen Cold Case, muss ich von Anfang an sagen. Also alle Cold Case-Hasser, sorry,
ihr müsst da jetzt durch. Für Cold Case-Hasser,
genau. Ja. Bleibt aber dabei, es ist wirklich interessant. Und vielleicht ist es ja auch für euch schon gelöst. Wer weiß, wie es am Ende ausgeht. Genau, also es geht, um es mal ein bisschen anzuteasern, es geht tatsächlich um ein sehr spannendes Thema, nämlich um verschwundene Multimillionäre und vielleicht das perfekte Verbrechen. Es geht um die höchste Belohnungssumme der Bundesrepublik damals und mehrere Rechtsstreitigkeiten innerhalb von einer Familie, außerdem um einen brennenden Rolls-Royce und tatsächlich um ein Ehepaar, was einfach verschwindet. Und genau, ich habe schon gesagt, es handelt sich um einen Fall aus dem Rheinland, genauer gesagt aus Bonn. Und hier in Bonn, da liest man den Generalanzeiger. Das ist unsere lokale Tageszeitung. Und die haben damals gesagt, es ist vielleicht der spektakulärste Fall der Bonner Kriminalgeschichte.
Der Bonner Kriminalanzeiger hat
Kriminalanzeiger. Den gibt es leider noch nicht, den gründen wir bald.
Nee, aber die haben tatsächlich auch einen Kriminalpodcast.
Ja.
Den höre ich auch hin und wieder, aber ich glaube, cool. Auch da habe ich das noch nie gehört, diesen Fall.
Doch, also, tatsächlich, bin ich auch darauf gestoßen, denn es geht in das Jahr 1994, da war ich persönlich jetzt noch etwas zu jung, um den Generalanzeiger zu lesen. oder um so eine Thematik mir da reinzuziehen, aber genau der wurde, glaube ich, 2022 in dem Podcast vom GA besprochen. Der ist
Dann
auch
habe ich
gut,
den
den höre ich auch sehr
überhört.
gerne, ja.
Ja, dann ist das eine der Folgen vielleicht, die ich nicht gehört habe, aber grundsätzlich mag ich den sehr gerne. Das ist so einer der Podcasts. Ich weiß gar nicht warum, aber den mag ich sehr, sehr gerne. Ja.
Ja, die sind halt, also was ich halt schön finde, liebe Grüße an der Stelle, falls die Kolleginnen uns hören. Ich mag das gerne, weil die mit einer sehr großen journalistischen, mit einem großen journalistischen Anspruch daran gehen und ja, man merkt da einfach sozusagen die Leute vom Fach, die natürlich dann auch andere Insights haben als jetzt wir oft, ne,
Ja,
weil die
absolut.
halt wirklich noch die Hintergrundgespräche haben mit der Kripo oder mit den Zeugen oder ne, auch durch die Recherche einfach von den schreibenden Journalisten, Journalistinnen sozusagen aus der Zeitung.
Ja, ich empfinde das auch so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja im Laufe meiner True Crime Obsession unglaublich viele Podcasts gehört und ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur weil ein Podcast zu einer Sendeanstalt gehört oder zu einer Zeitung oder so, heißt das nicht, dass der automatisch besser ist als ein gut gemachter Hobby-Podcast.
Das ist wahr, ja.
Habe ich sehr, sehr oft gemerkt, dass ich das also so, ja, Hobby-Podcasts, Leute, die wirklich aus Motivation und Leidenschaft dahinter stehen, oft bessere Arbeit machen als dann irgendwie vielleicht zwei Journalisten, die es machen, weil sie es machen müssen und so ein bisschen auf diesen, so lass mal auf diesen Zug aufspringen, ne? Aber es gibt natürlich da, wo die Ressourcen dann vernünftig genutzt werden und auch dann so Zugang zu Gerichtsakten, Zugang zu, weiß ich nicht,
Genau das, ja.
Vernetzung mit Behörden
Ja.
und so, da hat das natürlich einen unglaublichen Mehrwert, wenn du zu so einer Zeitung oder Sendeanstalt gehörst und da ist das dann qualitativ natürlich auch sehr, sehr gut, ne? Und genau
Absolut.
dieser Podcast gehört eben dazu, meines Empfindens nach.
Das ist doch schön. Ja, bevor wir starten, muss ich hier mal meine diese obligatorischen Vorbereitungen durchführen. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört. Ich trinke ein Corona extra.
Ich habe es gehört, ja, ich habe tatsächlich vergessen, mir was zu trinken zu holen. Wir müssen ja gleich mal sowieso eine kurze Pause machen,
Ja.
dann werde ich mir schnell was holen. Das ist ja
Ja,
wirklich auch
das ist
unverzeihlich,
ja
ne? Also
kein, ja,
wie
auf jeden
kann ich
Fall.
das? Peinlich fast schon,
Ist es das Alter oder?
ja. Naja,
Scherz, du bist doch erst
ich war so ein
24
bisschen
oder so.
gestresst jetzt vor der Aufnahme und dann irgendwie habe ich es verbaselt. Ja.
Kein Problem, pass auf, ich führe dich jetzt mal rein und bei der ersten Pause holst du dir noch was zu trinken.
So machen wir das.
Ich starte mal so ins große Ganze. Wir haben jetzt schon gehört, Bonn 1994, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich so zurückgeblickt habe, was ist da eigentlich passiert in der Welt? Und ich habe ein paar Sachen rausgesucht, um so ein bisschen den Vibe, den Spirit aus der Zeit zu erfahren.
Ich möchte da ganz kurz anmerken, ich glaube, eine Sache kann ich direkt reinwerfen, um den Spirit mal so richtig einzufangen. Ich denke, Nummer 1 in den Charts war Mr. Vane von Culture Beat. Ich weiß es nicht genau, aber wenn ich
Nein.
so zurückdenke, nicht.
Also zumindest, was ich jetzt, ich habe mir auch eben die Charts noch angeschaut. und das war Without You von Mariah Carey.
Okay, aber
Aber
ich hatte
der
Mr. Vane auch so in
Sommerhit,
der Zeit
ja, kann gut sein.
verortet.
Und der Sommerhit tatsächlich, der Ohrwurm wahrscheinlich, den jetzt alle gehört haben, wir bewegen uns nämlich in den Juli 1994, war I Swear von All for One, falls du
Oh
den noch
Gott,
kennst. Ja.
ja. And I swear. Ich wollte nie wieder singen in diesem Podcast. Ich werde es auf jeden Fall sein lassen. Entschuldigung.
Ja,
I'll
was ist
be
sonst
there. Ja, ist okay. Jetzt habe ich direkt einen Ohrwurm von diesem
Ja, es
scheiß
ist wirklich richtig
Dreckslied,
schlimm,
obwohl,
ne?
ja, es ist
Ja,
furchtbar.
ja. Es gibt noch ein Lied, aber das kann ich auf gar keinen Fall erwähnen, weil ich singe auf jeden Fall viel schlechter als du und
Tu es,
nein.
erwähne es einfach.
Von den Crash-Test-Dummies. Ganz genau, diese
Dieses eine, dieses One-Hit-Wonder, das war auch ein geiles Lied.
Ja.
Der Typ hatte
Ja.
auch so eine ganz markante Stimme. Das war
Ja.
irgendwie ein sehr, sehr cooles Lied, aber da kam irgendwie nichts mehr von denen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Was passiert? Was ist passiert? Ich habe schon gesagt, Juli, und da starte ich mal direkt mit, denn das ist ein sehr denkwürdiges Datum, ist der 8. Juli. Das ist, glaube ich, 5 Tage bevor unser Fall sozusagen so richtig startet. Da passiert nämlich etwas, was dich, Kim Jong-Fabi-un, interessieren könnte, nämlich Kim Il-sung, der Staatsgründer und der langjährige Diktator Nordkoreas, stirbt tatsächlich mit 82 Jahren.
Ein Sterbefall in meiner Familie,
Ja,
quasi.
genau. Und ansonsten passieren solche Dinge wie, dass zum Beispiel Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten in Südafrika gewählt wird. Also ja auch ein sehr bemerkenswertes Datum.
Ich erinnere mich absolut lebhaft noch daran. Ich erinnere mich super krass daran, dass ich so mit meinen Eltern vorm Fernseher saß und meine Eltern mir so erklärt haben, was das für eine Relevanz hat, so dass der jetzt quasi, dass der aus der Haft entlassen wurde. Ich erinnere mich sowieso an diese ganze, also das war so ein Alter, wo ich super viele Nachrichten auch gesehen habe und diese Apartheidsdebatte, die wurde immer geführt und der letzte weiße Präsident Südafrikas, de Klerk, der war immer so in der Kritik, weil der dieses Apartheidsregime zwar noch aufrechterhalten hat, der hat aber auch schon erste Schritte eingeleitet dahingehend, so dass quasi die Macht zurückzugeben an die Urbevölkerung, also halt diese weiße Vorherrschaft aufzuheben. Und ich erinnere mich noch an diese Signifikanz und man hat das richtig, das war so ein Moment, ähnlich wie der Mauerfall, wo man einfach auch als Kind vorm Fernseher gespürt hat, da passiert gerade was Großes in der Geschichte. Weißt du, also Mandela, die Freilassung damals aus dem Gefängnis, er war ja auch lange Jahre in Haft. Und genau dieser Moment, wo er dann Präsident wurde, ich kann mich da noch recht gut dran erinnern. Ja.
Wow, toll. Ja, das glaube ich, dass das ein sehr denkwürdiger Moment war. Ich habe nur eine Kindheitserinnerung daran, dass ich im Radio gehört habe, dass Lady Di tot ist und meine Eltern darüber oder meine Mutter so ein bisschen darüber ausgeflippt ist. Aber das
ist auch ein krasser Moment gewesen. Das ist so, das habe ich so morgens auf dem Schulweg irgendwie erfahren und das ist halt auch, wenn das dann natürlich eine Person ist, die in deinem Leben keine Rolle oder im persönlichen Leben keine Rolle spielt, ne? Aber die war halt in Skandale verwickelt, Teil des englischen Königshauses und ja auch irgendwie Teil der Popkultur. Also auch schon so ein Name, der jedem einfach geläufig war, ne? Und das sind einfach auch krasse Einschnitte. Stichwort absolut. Mandela kurz noch. Ja. Ich weiß nicht, hast du die Beerdigung von ihm damals im Fernsehen gesehen? Das müsste so 2013, 14 rum gewesen sein.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube 2013 oder 14, keine Ahnung. Das war so skurril, weil ich habe diese Beerdigung gesehen, so bin beim Seppen hängen geblieben und da war so ein Gebärdendolmetscher, der hat das dann für alle Menschen weltweit quasi in Gebärdensprache übersetzt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das sieht mir nicht wie irgendwelche Gebärden aus, die ich kenne. So, das ist irgendwas, was macht der Mensch da, ne? Und dann kam raus nach dieser Beerdigung, dieser Gebärdendolmetscher hat 25 Jahre fürs ANC, also für die Partei von Mandela, gearbeitet. Und der konnte das nicht. Der konnte keine Gebärdensprache. Ach, der hat einfach 25 Güte. Jahre lang hat er einfach irgendwas gemacht, was so improvisiert und gefreestylt.
Das ist nie rausgekommen. War das ein Hochstapler im Grunde
dann? Ja, das war ein Hochstapler.
Der konnte das nicht. Ach du meine Güte. Und dann bei der Beerdigung, die also weltweit übertragen wird.
Genau, da ist dann einfach mal so ein riesiges Publikum, dass dann einfach viele Leute gesagt haben, so Alter, was macht der denn da? Was ist da los mit dem Menschen?
Er hat einen sehr starken Akzent. Was ist da los? Das ist ein Akzent. Oh mein Gott. Ach Gott, oh Gott. Aber das, also der hat ja auch echt Eier aus Stahl, sich dann dahin zu stellen und das, also, ja. Und es ist halt auch echt fies, ne? Also wenn man.
Ich denke, der konnte einfach nicht mehr zurück nach, weiß ich, ja, keine vielleicht. Ahnung.
Ja. Aber krankmelden geht ja eigentlich immer, ne? Aber also ist schon, also es ist, wir lachen da jetzt drüber, aber es ist halt schon richtig fies, einfach für die Leute, die halt darauf angewiesen sind, ne? Und die dann im Grunde nichts verstehen konnten. Krass. Ja, sehr bizarres Detail, was du dich da noch da hinzufügen kannst. Wir sind so ein bisschen abgekommen, aber ich mache jetzt mal im Schnelldurchlauf, was so in Deutschland passiert ist. Das fand ich nämlich auch spannend. Nämlich in Deutschland wird der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches gestrichen, der sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern sozusagen strafbar gemacht hat. Und der wurde zwar, glaube ich, länger schon nicht mehr wirklich angewendet, aber trotzdem ist es natürlich ein Meilenstein, um sozusagen eine etwas diskriminierungsfreiere Umgebung für gleichgeschlechtliche Paare zu schaffen. Ne? Das fand ich interessant. Das war
bevor man noch strafbar. Ja.
Genau. Also, ja, Wahnsinn, ne? 1994 erst.
Absoluter unfassbar. Wahnsinn, ja.
Ja. Und ansonsten wurde die Deutsche Bundesbahn und Reichsbahn privatisiert zur Deutschen Bahn AG. Die ist ja jetzt auch gerade wieder leider etwas unrühmlich in den Nachrichten. Und tatsächlich am bedeutendsten im Grunde für Bonn auch, dass die damals noch Bonner Bundesregierung beschließt, nach Berlin zu ziehen, ne? Also den Umzug auf den Weg zu bringen.
Auch eine Debatte, an die ich mich sehr, sehr gut erinnere, weil damals nicht wenige Stimmen gesagt haben, dass das viel zu kostspielig ist und dass es doch einfach die elegantere und geldsparendere Lösung wäre, das so zu handhaben, wie einige andere Staaten das auch tun, zu sagen, okay, Berlin ist unsere Hauptstadt, aber Bonn ist der Regierungssitz, weil in Berlin erstmal krasse Infrastruktur geschaffen werden musste, die vorher nicht da war und absehbar war, dass Bonn natürlich dann auch unter diesem Abzug leiden würde, also ganze Vorstädte, Vororte keine Ahnung, Bad Godesberg, Winter, du weißt, was ich meine,
nicht ja, Wintersberg, Königswinter, ja.
Königswinter, wo ja dann bevorzugt irgendwie Menschen gelebt haben, die so aus diesem Milieu und Umfeld kamen,
absolut,
sind dann irgendwie weggezogen und das hat so ein bisschen so, ja, hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass die Gegenden aufgewertet wurden, ne?
Absolut, genau, das ist völlig richtig und das hat auf jeden Fall auch später dann, als der Umzug vollzogen wurde, natürlich einzelne Branchen komplett getroffen und zerstört, ne? Also Hotellerie, Restaurants. Die Hoffnung war dann tatsächlich, dass die Mieten ein bisschen sinken in der Bevölkerung, aber das ist leider auch nicht passiert. Also ja, das war natürlich eine große Zäsur für Bonn, auch wenn natürlich einige Ministerien dann da geblieben sind und es den Bonn-Berlin-Vertrag immer noch gibt, aber dennoch ja, war das natürlich ein einschneidendes Datum für die Bonner Stadtgeschichte, auch wenn wir uns immer noch als Hauptstadt der Herzen verstehen. ja, also jetzt genug der Vorrede, worum geht's? Wie gesagt, es geht um einen Cold Case. Ich mache mal einen ganz kurzen Disclaimer. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier sagen, dass es natürlich auch hier die Unschuldsvermutung gilt und es keine rechtskräftige Verurteilung in dem Fall gibt. Und ich erstmal das berichte, was sozusagen in den Medien bekannt ist und ich mich auch dafür entschieden habe, die Klarnamen der Beteiligten zu nennen, weil ja die großen Medien wie der Generalanzeiger, WDR, das ZDF ebenso verfahren und die einfach irre leicht googelbar sind. Ne? Also das fände ich so ein bisschen Augenwischerei, da jetzt irgendwelche Fake-Namen zu erstellen.
Ja, sehe ich auch so. Vor allem, wenn du jetzt diesen Disclaimer raushaust und auch schon auf die Unschuldsvermutung verweist, dann gehe ich davon aus, dass wir zwar hier einen Cold Case haben, aber einen mit einer Sachlage, die ganz klar oder relativ klar ein oder mehrere Personen da irgendwie zumindest in einen starken Verdacht rückt. Gehe ich da?
Ja, da gehst du möglicherweise richtig. genau, wir gehen mal in die Familie Hagen rein. Um die geht's heute. Da ist der Winfried Hagen, der ist zu dem Zeitpunkt 1994 49 Jahre alt. Und kommt aus einer ganz berühmten Unternehmerfamilie, nämlich der Familie Hagen. Die sind die Erben des Kautex-Gründers in Bonn-Häusler. Das ist eine Firma, die im Grunde so berühmt wurde, weil sie Erfindungen gemacht haben, mit denen Hohlkörper sozusagen aus Kunststoff geblasen werden können. Also ne, die ganzen Kunststoffflaschen und alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, also gerade für Auto Zulieferergeschichten jetzt heutzutage relevant, aber das war sozusagen die große Erfindung damals. Man hört aus dem Wort heraus Kautex, dass es auch was mit Kautschuk zu tun hat, ne? Kautschuk, so daher ja. So genau die Verbindung. Ja, und diese Kautex-Firma, die gibt es übrigens immer noch, die ist, glaube ich, mittlerweile über 2 Milliarden US-Dollar schwer im Jahresumsatz, also ordentlich gewachsen auch noch. Und der Winfried Hagen ist einer von 5 Kindern des Gründers von Kautex und hat, ich glaube, sich irgendwann mal so ein bisschen überworfen anscheinend mit seinem Vater und sich dann seine Pflichtanteile auszahlen lassen. Das waren dann auch schon satte 15 Millionen D-Mark.
Kann man sehr gut was mit anfangen, auch vor allem damals, ne, die D-Mark so Mitte der 90er, das war eine stabile Währung und 15 Millionen.
Ja.
Das darf man sich jetzt eben nicht so vorstellen, dass das so wäre wie heute das Äquivalent zu 7,5 Millionen Euro, sondern das war durchaus noch mehr gefühlt. Ne?
Das denke ich auch, ja.
Ich denke, der gute Mann, von dem wir sprechen, ist der Herr auf dem Foto, das du geschickt hast. Du hast mir so ein Pärchen, also so Herrn und Dame geschickt.
Ganz genau, das ist Winfried und seine Ehefrau Doris. Zu Winfried wollte ich noch kurz sagen, er lebt im Grunde jetzt als Privatier sein gutes Leben. Es ist noch bekannt, dass er anscheinend so ein bisschen Immobiliengeschäfte gemacht hat, regelmäßig, auch in Polen. Aber ansonsten, genau, hat er im Grunde wahrscheinlich ausgesorgt. Er ist verheiratet mit Doris Hagen, die ist sozusagen Hausfrau und bringt einen Sohn mit in die Ehe, den Winfried adoptiert hat. Deswegen spreche ich jetzt auch meistens von Mutter
von
und Vater.
Sohn.
Genau,
ja.
Und Sohn, genau. Doris kommt jetzt nicht aus so einer Millionärsfamilie, aber hat auch so eine kleine Apanage, die später noch relevant werden wird. Nämlich sie erhält monatlich 1.000 D-Mark von ihrem Bruder als Erbausgleich für eine Immobilie, die der Bruder vom gemeinsamen Vater sozusagen schon vorab geerbt hatte. Und um seine Schwester sozusagen dann entsprechend auszuzahlen, kriegt sie über 10 Jahre lang dann halt 1.000 D-Mark pro Monat. Also auch,
ist auch nicht schlecht,
ein ganz
so.
Nettes Zubrot, aber wahrscheinlich, ja. Wenn man 15 Millionen im Nacken hat,
hat man
keine wirkliche
nötig.
Größe.
Ja.
Genau. Ja, und der Sohn, den sie mitgebracht hat, das ist Klaus-Dieter Hagen. Der ist zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt, wohnt zu Hause bei seinen beiden Eltern mit dem gemeinsamen Hund, dem Cocker Spaniel Tobi. Und er studiert BWL und was, also über ihn ist nicht sehr viel bekannt. Er fährt anscheinend einen Rolls-Royce und macht anscheinend auch immer mal wieder gerne Autogeschäfte in Polen. Also vielleicht ist da irgendeine Gemeinsamkeit mit seinem Vater, dass die da beide irgendwie in Polen so eine Connection haben.
Ja, hatten ja damals viele, man muss sich so ein bisschen zeitgeschichtlich so die vor Augen führen, was da passiert ist. Die Wiedervereinigung ist noch gar nicht so lange her. Dementsprechend auch so der Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion und so des Eisernen Vorhangs generell. Und auch wenn jetzt Polen war so ein Satellitenstaat und auch einer der Staaten, die früher so vom Westen eher abgeschottet waren, im Prinzip alle osteuropäischen Staaten, die so um Russland herum satellieren, gute Wortschöpfung, und die waren jetzt auf einmal offen für Handel mit dem Westen und eben auch für westliche Devisen. Und viele, viele Geschäftsleute haben da dann große Chancen gewittert und haben Geschäfte im Osteuropa oder halt eben auch in der ehemaligen DDR abgewickelt. Mhm. Also das war relativ, ja, es war nichts Ungewöhnliches zu der Zeit. Ne? Ich muss kurz festhalten, 28 BWL-Student wohnt zu Hause, insofern relativ unspektakulär klingend, aber fährt Rolls-Royce, also hat durchaus scheinbar Wert gelegt auf einen gewissen Auftritt. Ne? Das ist jetzt ja nicht unbedingt das typische
Studentenauto. Ja, das hat mich auch sehr verwundert. Ja, absolut. Also auch gerade diese Kombination, ne? So ein dickes Auto zu fahren, aber dann nicht ein schönes Apartment zu haben, sondern halt bei den Eltern zu wohnen. Vielleicht mit gewissen Annehmlichkeiten dort verbunden, darüber
safe,
ist nichts bekannt. Ne?
Safe. Also das ist doch immer so, ne? dann weißt du, dass regelmäßig das frisch gekochte Essen auf dem Tisch steht, dass vielleicht noch die Wäsche gewaschen wird und es wird immer schön sauber gemacht. Ne? Also ich glaube, das ist dann oft so ein Bequemlichkeitsding. Ne?
Ja. Und also ich kann mich da jetzt, ehrlich gesagt, schlecht reinversetzen, dass meine Eltern 15 Millionen Mark hätten, aber wenn man sich das überlegt, habe ich auch gedacht, naja, also warum sollte man sich dann auch beeilen mit dem Studium zum Beispiel, ne? Sagen wir mal so, also wo ist da, man kann es wahrscheinlich eh nicht besser machen als die Eltern so gefühlt, ne? Dann kann man wahrscheinlich auch so einfach sein Ding machen, wenn das Verhältnis gut ist und man da so ein bisschen, ne, finanziell unterstützt wird und halt das machen, woran man interessiert ist oder halt eben auch nicht, ne?
Ich glaube, das ist gefährlich, ne, weil das die eigenen Ambitionen eben so total töten kann, weil du immer im Hinterkopf hast, das wird mal meins sein, ne? Also du weißt im Prinzip, du kannst im Leben gar nicht scheitern, du wirst immer sehr, sehr weich fallen und im Endeffekt selbst wenn du dann mit 40 noch studierst, sobald es dann irgendwann deins ist, dann gehörst du zur Oberschicht so oder so. Ne? Das ist,
ist ja auch manchmal bei so Promi-Kindern schwer, ne? Die sich dann sehr schwer aus dem Schatten sozusagen lösen können, ne? Weil sie immer mit diesem Nachnamen dann verbunden werden. Dann bist du halt immer ein Kind von, weiß nicht, Brad Pitt oder so. Ne? Ja, genau. Also das ist so ein bisschen die Familie. Winfried, Doris und Klaus. Dazu habe ich dir die
Fotos
geschickt.
Und der Cocker Spaniel.
Genau, und der Cocker Spaniel Tobi. Der, wir denken alle an TKKG jetzt.
TKKG Oscar, genau, das ist auch ein Cocker Spaniel. Ja.
Ja, und die Hagens führen zumindest von außen gesehen ein sehr beneidenswertes Leben im Grunde. Sie wohnen in einer schönen Villa in Bonn-Heidebergen. Das ist im Grunde so ein bisschen so ein Mini-Stadtteil im Stadtteil. Bonn ist ja geteilt im Grunde durch den großen Fluss Rhein in der Mitte und auf der rechten Rheinseite, der sogenannten Schelsig, wie man hier sagt, befindet sich im Grunde der größte Stadtteil Bonn-Beul. Und von diesem Stadtteil ist ein separater Teil Bonn-Holzlar. Der ist ein bisschen unterteilt durch eine Anhöhe, einen Berg. Da fährt man dann im Grunde relativ lang auch erstmal durch ein schönes Waldgebiet, egal wo man kommt. Also ein bisschen so Siegerländer-Feeling habe ich da immer. Auch ein bisschen mystisch teilweise. Und oben angekommen, ja, da ist ein bisschen die Grenze vom Stadtgebiet zum Rhein-Sieg-Kreis. Da gibt es auch eine richtig schöne Anhöhe, wo man so im Grunde übers Land gucken kann. Da beginnt dann irgendwann die A3, die Autobahn. Man hat viele Felder und so. Und da, wo die Hagens wohnen, das ist Bonn-Heidebergen. Da habe ich dir auch ein Foto mal von Google Maps sozusagen gemacht und geschickt. Da sieht man, ne, das ist natürlich ein Foto jetzt von heute. Also Bonn hat sich sicherlich noch irgendwo weiter ausgebreitet und verändert. Aber man sieht da noch heute auch noch, dass es ein absoluter Stadtrand komplett im Grün ist, wo die wohnen. Und da ist ein Naturschutzgebiet in der Nähe. Und wenn wir auf die Straße gucken, sozusagen, ja, ist das wirklich eine sehr, sehr beschauliche, ruhige Straße. Also es ist eine Sackgasse. Die Hagens wohnen direkt am Ende. Sie sind wirklich das allerletzte Haus in dieser Sackgasse. Da ist dann noch so ein, ja, so ein Wendehammer im Grunde gegenüber von ihrem Haus. Es gibt einen einzigen Nachbarn, der nebenan ist. Und ansonsten ist im Grunde nur ein Tennisplatz auf der einen Seite, so schräg gegenüber noch ein Fußballfeld oder ein Sportplatz. Und hinter dem Haus ist schon der Wald. Also das zeichnet sozusagen diesen Stadtteil sehr, sehr aus, dass es wirklich in absoluter Waldnähe ist. Die waren auch Mitglied auf dem Tennisplatz direkt daneben. Das bietet sich natürlich auch an, wenn man da begeisterter Spieler ist, denke ich mal. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin extra einmal dahin gefahren vor ein paar Wochen, um mir das anzuschauen nochmal. Und ich weiß natürlich nicht, wie es 1994 ausgesehen hat, aber von heute aus gesehen kann man sagen, diese Straße, die darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so eine protzige Millionärsstraße, sondern man merkt schon, da ist Geld, sage ich mal, da. Also die Leute sind gut betucht, es ist akademisch, es ist sehr gepflegt. Da gibt es natürlich hohe Hecken, Zäune, auch vergitterte Fenster, so, ne? Aber man zeigt es nicht so nach außen, was man hat, sage ich mal, ne? Man sieht da jetzt heutzutage nicht wirklich irgendwelche Bobbycars rumstehen oder so. Also es wirkt wie ein eher älteres, gesetzteres Publikum dort. Und ja, einfach super ruhig.
Ich glaube tatsächlich, dass ich da mal hergefahren bin, tatsächlich, ist mir jetzt wohl bei der, wo du es beschreibst, aufgefallen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren, so 2019, in Oberpleis so Intensivpflege bei so einem älteren
Ach,
Herren zu Hause
witzig.
gemacht, ja. Und das war so, dass man da so viel, also komplett auch vor Ort war und zu festen Zeiten dann so Hilfestellung gegeben hat, aber ansonsten halt auch so eigenes Zimmer und so rumhängen, ne? Gutes Geld und so. Und da gab es dann irgendwie auch immer wieder so regelmäßige Ausflüge, weil der immer wieder gerne an den Rhein wollte und so, auch nach Königswinter und so. Und ich meine, dass wir einmal tatsächlich dann auch so eine Waldstrecke gefahren sind durch so einen äußeren Bonner Stadtteil. Und ich meine sogar, dass da zumindest kurz die Sprache drauf kam, dass es da irgendwie so ein Mysterium um eine Unternehmerfamilie gibt. So, das
Also,
klingelt jetzt so ganz dunkel in meinem Hinterkopf, ja.
ich sag mal so, Fabian, es gibt auch in Oberpleis düstere Geschichten. Die stelle ich dir vielleicht irgendwann anders mal vor.
Du meinst eher in Ittenbach oder nicht?
Ittenbach, ja, genau, stimmt.
Die kenne ich, die Geschichte. Das ist
ja.
natürlich einer der True Crime-Fälle, die, ja, einer der, weiß ich nicht, also in meinem Empfinden einer der bekanntesten in Deutschland, ne? Aber ja, der.
Ja, vielleicht wann anders, ja. Ja, also ja, kann gut sein, dass du da warst. Und die Straße, da möchte ich jetzt so ein bisschen drauf rumreiten, weil das ansonsten in der Berichterstattung eigentlich gar nicht zur Sprache kam. Die ist ein bisschen besonders, denn die ist so ein bisschen zweigeteilt. Man kann von zwei Seiten in die Straße reinfahren. Ich zeige dir das jetzt mit den Händen, das sehen leider die Zuhörer nicht, aber ich habe ja einen Screenshot geschickt. Und in der Mitte ist im Grunde ein Fußweg. Also man kann die Straße nicht durchfahren. Und bei den Hagens ist halt das eine Ende sozusagen, ne? Bei der Sackgasse sozusagen da kann man diesen Fußweg gehen, dann kann man zwischen Tennisplatz und Sportplatz weiter durchgehen.
Fußballplatz, ja.
Und man kommt dann im Grunde nach einer echt kurzen Strecke, also vielleicht 140 Meter oder so, auf eine T-Kreuzung. Und ja, da könnte man dann noch weiter geradeaus gehen und kommt dann in diesen anderen zweiten Teil der Straße. Also es ist ein bisschen kurios. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr verwirrend, wenn man da eine Hausnummer sucht und das nicht
Wahrscheinlich.
weiß. Aber wir verstehen wahrscheinlich gleich, warum ich das so genau erzähle.
Aber sehr, sehr schöne Wohnlage, ne? So mit dem Wald hinterm Haus und
Du bist ja eh
Sackgasse natürlich
so ein
auch.
Waldfan, ne? So,
Ja,
ja.
das
Also es wäre auf jeden
sowieso.
Fall eine gute Lage für dich, weil man wirklich so ein bisschen abgeschieden ist im Wald, ja.
Genau. Sackgasse, du hast auch generell so ein bisschen deine Ruhe. Es gibt nicht so den Durchgangsverkehr.
Total.
Wenn du jetzt vernünftige Nachbarn hast, dann ist das auch erträglich. Und Tennisverein quasi gegenüber, wenn du dann Tennis spielst, auch noch, du musst quasi nur aus dem Haus raus, ne? Damals galt Tennis ja auch noch so ein bisschen als Sport für besser Betuchte. Das passt also auch. Also von diesem Image musste man sich ja erst lange verabschieden, beziehungsweise es haftet dem Sport immer noch an. Das sorgt auch für so ein bisschen Nachwuchssorgen, wenn man mit Leuten auf den Tennisvereinen spricht. Die sind oft froh, wenn da mal irgendwie Leute sich anmelden, wenn irgendwie Kinder Interesse zeigen, weil so die Zahlen stark zurückgehen. Also schickt eure Kinder gerne zum Tennis, das ist ein schöner Sport. Ich wurde gezwungen als Kind, ich fand es grauenhaft, aber eigentlich ist es ein schöner Sport.
Ja, und später kann man, glaube ich, mega viel Geld verdienen als Tennislehrer, sozusagen als Jugendlicher. Ne? Da kenne ich so einen Fall aus der erweiterten Familie. Also auf jeden Fall auch später noch einträglich, wenn man das kann. Ja, also dort wohnen die Hagens. Die haben, wie man auf dem Screenshot auch sehen kann, 3 Garagen für passenderweise 3 Autos. Ein Mercedes, ein Audi 100 und ein VW-Bus. Die reisen auch gerne, so berichtet man. Und zwar zum Beispiel mit ihrer Yacht, die in den Niederlanden am Eiselmeer liegt. Es gibt noch ein Ferienhaus im Allgäu und sie besitzen auch noch ein Gewerbegrundstück in Meckenheim, was zum Beispiel verpachtet werden kann. Genau, läuft. Und ansonsten, ja, es läuft auf jeden Fall. Man hat eine Haushälterin und lebt wahrscheinlich einfach ein ganz gutes Leben so.
Auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum der Sohn nicht ausziehen wollte. Es gibt da noch eine Haushälterin. Also der, diese Überlegung, dass da sehr viel stellvertretend für ihn an Hausarbeit übernommen wird und er sich um wenig kümmern musste, die ist dann doch wahrscheinlich nicht abwegig. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja, und jetzt starten wir in den Fall. Es geht los. Abends am 12. Juli 1994. Da wird später ein Jogger aussagen bei der Polizei, dass ein unbekannter Jeep und ein roter VW-Bus vor dem Haus in der Sackgasse geparkt sind und ihm das zumindest auffällt. Ne? Also das ist augenscheinlich auch eine Nachbarschaft, wo man auch genauer mal hinschaut, wer da langfährt, wer da parkt. Man weiß natürlich nicht, woran es jetzt lag, ob da jetzt irgendwie was wirklich mit dem Fall zu tun hat oder ob da vielleicht jemand mal, ich weiß nicht, ein bisschen da im Wald langlaufen wollte oder jemand besucht hat und sich das einfach sein Auto da abgestellt hat.
Ja, interessanterweise sind es direkt 2 Fahrzeuge, die da auffallen an diesem Abend. Bei einem könnte man jetzt sagen, okay, das ist jemand, der irgendwie zu Besuch ist oder jemand, der vielleicht eine Spazierstrecke gesucht hat. 2 ist schon was anderes. Also wenn es wirklich so ungewöhnlich ist, dass da Autos stehen, die man nicht zuordnen kann.
Genau. Jeep ist halt auch mal ein besonderes Auto, ne? Also ja.
Ja.
Ja, am nächsten Morgen geht jetzt wirklich unser Fall los, nach langer Ankündigung. Nämlich am 13.07., das war übrigens ein Mittwoch für Daniel, der
Hallo Daniel,
liebe Grüße. Da tätigt Winfried noch einen Geschäftstermin morgens und Doris erledigt Einkäufe. Eventuell für eine geplante Reise zur Yacht, sagt zumindest der Sohn später aus. Das sind im Grunde die beiden letzten Male, wo sie öffentlich gesehen werden. Was danach am Tag geschieht, stützt sich dann später nur noch auf Zeugenaussagen einer Haushälterin und vor allem dann auf die Aussage von Klaus Hagen und seinem Freund Alexander C. Die trinken nämlich nachmittags Kaffee mit den Eltern und fahren in die Stadt. Das bestätigt dann die Haushälterin, die anscheinend auch an dem Tag zugegen ist. Und die geht dann anscheinend auch später. Und danach können wir nur noch der Aussage von Klaus folgen. Er sagt nämlich, er und sein Freund Alexander kommen dann später wieder. Die Eltern sind weg. Er nimmt an, dass sie dann zur Yacht losgefahren sind nach Holland.
Also soweit die Haushälterin da war, bestätigt sie das. Man hat zu viert Kaffee getrunken, Eltern, Sohn und dieser Freund.
Ja.
Und dann ist sie gegangen. Die beiden jungen Männer sind auch gegangen. Und als die wiederkommen, sind die Eltern weg und haben aber auch nicht explizit gesagt, dass sie auf die Yacht fahren wollen, aber das vermutet er, weil das mal irgendwie erwähnt wurde.
Das weiß ich nicht genau. Also er sagt, sie wären zur Yacht gefahren oder sie hätten das vorgehabt.
Das angekündigt.
Genau. Ja, okay. Ich weiß jetzt aber nicht, was die Haushälterin dazu ausgesagt hat.
Okay.
Einen Tag später fahren nämlich Klaus und sein Freund auch in den Urlaub, sagen sie, nach Südfrankreich für eine Woche. Später, um mal hier kurz mich selber zu spoilern, wird der Anwalt von Klaus keine Beweise dafür haben für die Reise, also keine Tickets, keine Kassenbons oder so, genau, dass sie wirklich in Südfrankreich waren. Muss aber nichts heißen, ne? Ich meine, wer hebt schon irgendwie alles auf?
Gut, aber wenn es jetzt darauf hinausläuft, was ich vermute, nämlich, dass das Ehepaar nicht mehr auftaucht, dann ist so eine Woche Zeit, die man dann hatte, die man vermeintlich irgendwo im Urlaub war, wenn wir jetzt davon ausgehen, also ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass der Sohn da in Verdacht geraten wird, ne? Und dann wäre eine Woche natürlich auch ein veritabler Zeitrahmen, um Spuren zu beseitigen, ne?
Genau, und pass auf, er hat im Grunde Er hätte noch länger Zeit gehabt, wenn wir dieser These folgen, nämlich eine Woche später, am 21.07., sagt er, er ist wiedergekommen und fliegt direkt weiter, diesmal in die Türkei mit seiner Freundin bis zum 8.08., also gut nochmal 2 Wochen drauf sozusagen.
Aber ist das verbürgt, dass die in der Türkei waren? Das ist dann gesichert?
Anscheinend schon. Also das wurde zumindest jetzt nie in der Berichterstattung oder bei den Aussagen, die ich von der Polizei gehört habe, irgendwie jetzt angezweifelt.
Gut, Flugreisen sind natürlich auch besser nachvollziehbar
Ja.
als irgendwie so Automobiltrips über Land, ne?
Genau. Zwischendurch ist anscheinend auch die Haushälterin im Haus und sagt später aus, dass es komisch war, dass die Spülmaschine nicht richtig angestellt war oder nicht richtig befüllt war. Anscheinend war das sonst anders, wenn sie in Urlaub gefahren sind. Und vor allem sagt sie aus, dass typische Reisetaschen, die immer für Reisen benutzt wurden, noch da sind. Außerdem eine neue Handtasche, die Doris Hagen sich besorgt hat für die nächste Reise, war ebenfalls noch da. Und Reisepässe, Kreditkarten, 2 Taschen und einen Schminkkoffer waren allerdings weg. Was noch da ist, sind alle 3 Autos. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Wir kommen da nachher noch drauf. Und es
Erinnert
gibt
mich
da.
sehr an diesen, entschuldige bitte,
Ja.
erinnert mich sehr an diesen Elternmord von Schneidach. Die Folge heißt Parentizid bei uns, wo auch ein junger Mann seine Eltern umgebracht hat, um dann vermeintlich mit seiner Partnerin irgendwie stressfreier leben zu können.
Ich erinnere mich
Und
dunkel, ja.
ein sehr, sehr spannender und grausamer Fall. Ähnliches Szenario, ne? Da wurde dann auch so ein Urlaubsszenario vorgegaukelt. Meine Eltern sind spontan weggefahren, aber irgendwie waren, keine Ahnung, nicht die Klamotten weg, die normalerweise weg gewesen wären. Das Auto stand noch da, das Wohnmobil stand noch da. Also man konnte nicht so richtig nachvollziehen, wie genau sind die jetzt in Urlaub gefahren. Es gab auch keine Pläne für einen Urlaub, ne? Und das ist ja hier das Gleiche in Grün. Also wichtige Dinge sind noch in der Wohnung. Irgendwelche Taschen, irgendwelche speziell angeschafften Taschen, hast du gesagt, sind noch da. Und wie genau hätten die in den Urlaub kommen sollen, wenn die Autos noch da sind, ne?
Ganz genau. Eine Sache, die sehr bizarr ist, die fehlt plötzlich im Haus, sagt die Haushälterin. Willst du mal raten, welche es sein könnte?
Eine bizarre Sache, die fehlt.
Ja, also bizarr im Sinne von schräg. Ist jetzt nicht sowas wie der Lockenstab oder so.
Ein Bügeleisen.
Ja, ähnlich ein Bartvorleger. Und
Ja.
ja, da hat man als True Crime Nerd natürlich schon irgendwie so ein paar Szenarien im Kopf, oder?
Da sieht man direkt die eingewickelten Leichen vor sich. Also, keine Ahnung. Ohne jetzt unken zu wollen, aber wenn Menschen verschwinden und in deren Haus fehlen wahlweise Badewannen, Vorleger, Teppiche oder Gardinen, dann ist das meistens kein gutes Zeichen.
Ja,
Aber
definitiv.
wir hören mal weiter.
Genau, also wir bemerken uns, die Haushälterin sagt, typische Reisesachen sind da, manche Sachen fehlen und der Bartvorleger ist weg und alle Autos sind da.
Und ganz kurz, die Haushälterin wusste auch nichts von einem geplanten Urlaub.
Das weiß ich leider nicht. Also das hat die Polizei nie verlautbaren lassen. Ich weiß nicht, ob sie das aus ermittlungstaktischen Gründen macht oder ob es einfach nicht so erwähnenswert war für die Medien. Keine Ahnung. Aber das habe ich mich auch gefragt. Also mich würde brennend interessieren, was die Haushälterin zu ganz vielen Sachen erzählt hat.
Ja, genau, weil das doch die erste Anlaufstation ist. Wenn du
Ganz
in Urlaub
genau.
fährst und du hast eine Haushälterin, dann gibt es vielleicht nochmal spezielle Anweisungen, dann weiß die das auf jeden Fall, dann weiß die, die muss vielleicht in folgenden Tagen auf bestimmte Dinge achten, die sonst nicht ihr
Ganz
Aufgabenbereich
genau.
sind, oder sie
Oder
muss halt kein Mittagessen kochen oder was auch immer, ne?
exakt, ne? Also dann wird irgendwas besonders angewiesen oder von langer Hand geplant und gesagt, hier, dann und dann ist der Tag, wann wir wegfahren wollen. Oder wenn man spontan wegfährt, ist vielleicht ein Zettel immer auf dem Tisch oder so, ne? Also so Routinen, sage ich mal, die bei einem reisefreudigen Ehepaar, so wie das durchklingt, ja sicherlich gegeben sein sollten. Nochmal zu den Daten zurück, genau. Also der Klaus ist am 8.8. wiedergekommen aus seinem Türkei-Urlaub und geht erst tatsächlich am 16.8., also 8 Tage später, zur Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Später wird ein Ermittler, der Herr Würges, sich erinnern im Rückblick und sagen, er glaubt, dass das tatsächlich auch nur unter Druck von der Verwandtschaft passiert sei.
Da muss man halt auch dazu sagen, dass das ist eine Woche nach seiner Rückkehr aus dem Türkei-Urlaub. Und da war er dann ja schon zuvor angeblich auch schon über eine Woche in Frankreich. Also es ist
Ja,
jetzt
ist jetzt
irgendwie über 3 Wochen her, dass er
4 Wochen
seine Eltern gesehen
sogar,
hat. Vier
ganz
Wochen,
genau.
ja.
Also der 13.7. ist der Tag des im Grunde Verschwinden, sage ich mal, wo sie als zuletzt gesehen wurden. Und am 16.8. erstattet er dann eine Anzeige. Ja.
ja, also das ist schon auch ein Zeitraum, wo man dann langsam mal tätig werden kann, ja.
Genau, ich meine, wir erinnern uns, es ist in den 90ern, da gibt es jetzt kein WhatsApp, wo man immer die Statusnachricht sehen kann oder wo man einfach andauernd telefonieren oder schreiben kann. Da mag es auch so sein, dass man gewöhnt ist, bei reisefreudigen Freunden oder ne, Verwandten dann auch mal länger etwas nicht zu hören, aber ich finde es durchaus bemerkenswert, dass es wirklich dann einen Monat sozusagen gedauert hat und ja, man dann sozusagen denkt, okay, jetzt sollte ich doch mal eine Vermisstenzeige aufsetzen. Und ja, was interessant ist, dass Klaus auch direkt zur Presse geht. Also er geht zum Generalanzeiger und er ruft anscheinend an und sagt, hier, ich mache mir irre Sorgen, meine Eltern sind verschwunden, und lädt sogar eine Reporterin ins Haus ein. Führt sie überall herum, sogar in das Schlafzimmer der Eltern, also zeigt ihr wirklich alles. Das findet die Journalistin auch so ein bisschen schräg anscheinend, aber schreibt dann darüber einen Artikel und ja, gibt im Grunde seine Worte da wieder.
Das finde ich auch ein bisschen schräg. Also ich finde diesen Schritt zu sagen, okay, das ist ein Ehepaar, was vielleicht auch eine gewisse Prominenz in der Gegend hat und auch einen gewissen Einfluss, dass man dann da sich an die Presse wendet, wenn die verschwindet, auch um vielleicht da schon so die eigene Sicht direkt darzulegen und irgendwelchen Spekulationen vorzubeugen, finde ich vollkommen okay. Aber ich weiß nicht, warum man dann nicht einfach ein Interview führen kann, seine Besorgnis zum Ausdruck bringen. Also ich finde dieses, wollen Sie mal das Schlafzimmer meiner Eltern sehen, finde ich auch sehr, sehr komisch. Also so ein komisches Eindringen in deren Intimsphäre, was irgendwie nicht nachvollziehbar ist, so aus der Situation heraus.
Ja. Ne? Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch, also ja, ich kann verstehen, dass man dann im Grunde versucht, alles zu erreichen oder alle Wege zu gehen, die es geben könnte. Aber ich würde auch immer denken, dass ich zuerst mit der Polizei das durchsprechen würde, zum Beispiel, ob das jetzt in Ordnung wäre. Ne? Weil man ja auch nie sozusagen weiß, wann die eine Pressemitteilung rausgeben wollen, also wann das sozusagen ermittlungstechnisch geschickt ist, das
gut, veröffentlichen zu können. Wer weiß, manchmal sitzt man auf glühenden Kohlen und es geht einem alles nicht schnell genug und die Polizei sagt dann, ja, wir müssen noch ein bisschen warten mit einem Öffentlichkeitsaufruf und du willst aber wirklich, wirklich, dass sich was rührt und dass was passiert, dass du das Gefühl hast, was passiert, ne, dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Es gibt ja diverse Gründe. Oder natürlich, wenn du vielleicht, wie soll ich sagen, die Befürchtung haben muss, dass die Polizei dich ins Auge fasst, vielleicht auch, als dann hast du vielleicht mit so einem, ja, mit so einem Pressetermin halt schon direkt so ein bisschen den Narrativ kontrolliert. Ne?
So voraus eines Gehorsam, ja. Er wird zitiert unter anderem in dem Artikel, das wollte ich einmal vorlesen, dass er auch deswegen sich sozusagen an die Öffentlichkeit wendet, weil, Zitat, vielleicht hat jemand meine Eltern am Flughafen, im Flugzeug oder irgendwo anders gesehen. Ich klammere mich an jeden Strohhalm. Zitat Ende. Also das ist ein bisschen sein Aufhänger, seine Motivation, die er zeigt, dass er sagt, ne, er möchte einfach alle informieren, um irgendwas zu erfahren.
Das ist vollkommen logisch. Aus der Sicht wäre das vollkommen logisch, finde ich.
Genau. Später, also das hat der Generalanzeiger jetzt jüngst erst sozusagen im Rückblick veröffentlicht, ändert sich anscheinend seine Tonalität der Journalistin sehr gegenüber. Nachdem der Artikel erschienen ist, wird er anscheinend etwas ungehalten und ist anscheinend unglücklich darüber, wie das Ehepaar Hagen dort dargestellt wird. Das konnte ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen, weil der Artikel jetzt überhaupt nicht reißerisch oder so geschrieben war, sondern wahrscheinlich eher auf seine Aussagen beruft, aber da war anscheinend schon eine Missstimmung sozusagen zu vernehmen. Die Polizei wiederum zu diesem Zeitpunkt bei der ersten Vermisstenanzeige sieht jetzt erstmal keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Ne? Wir kennen die Leier vom Aufenthaltsbestimmungsrecht, dass jeder Erwachsene selber entscheiden kann, wo er sein möchte und wen er darüber informiert. Allerdings ändert sich die Einschätzung der Polizei frappierend innerhalb der nächsten zwei Wochen. Nämlich am 2. September macht sie eine richtige Hausdurchsuchung bei den Hagens.
Das ist auf jeden Fall ein U-Turn von, wir machen uns eigentlich gar keine Sorgen hinzu, wir durchsuchen jetzt das Haus.
Definitiv. Ne? Sie finden, und das ist ein Zitat der Polizei, das Haus klinisch rein vor. Das ist natürlich auch wieder neben dem Bartvorleger ein Triggerpunkt, sage ich mal, von allen True-Crime-Hörern und Hörerinnen, wo man erstmal stutzig wird. Ne?
Vielleicht natürlich auch eine sehr, sehr fähige Haushälterin hier in diesem Fall, ne? Aber genau, es ist so ein Ding, wo man immer erstmal so direkt hellhörig wird, weil man das Gefühl hat, da wurden irgendwelche Spuren beseitigt. Weil
ganz genau.
De facto bewohnte Häuser eigentlich selten klinisch rein sind.
Ganz genau. Eine Boulevardzeitung mit 4 großen Buchstaben sagt übrigens auch noch, dass die Polizei Spürhunde mitbringt, aber Klaus diesen Hunden den Eintritt verwehrt. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ja. Wusste ich auch nicht, dass das geht, aber ja.
Ja, dann wird's keine richterliche Anordnung für diese Untersuchung gegeben haben. Dann wird das so gewesen
wenn
sein, dass die Polizei...
Wenn es denn stimmt, was sie schreiben, ne? Das ist ja wenn auch nicht schwierig, aber ja.
Ja. Dann wird es so gewesen sein, dass die Polizei da auf seine Mitarbeit gebaut hat, so, weil er die Eltern ja auch wiederhaben möchte und er dann einfach aber diesem Einsatz von Spürhunden nicht zugestimmt hat.
Ja,
was vielleicht auch wieder seltsam ist, ne? Wenn man jetzt sich große Sorgen macht und irgendwie antworten möchte und nichts zu verbergen hat, dann ist das schon relativ weird.
Das ist super weird, finde ich auch, absolut. Die Polizei informiert dann auch Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden, halt entsprechend, wo das Boot liegt und im Allgäu, wo diese Ferienwohnung ist oder das Ferienhaus. Allerdings, das Ehepaar Hagen bleibt komplett verschwunden, spurlos. Und am 2.9., am Tag der Hausdurchsuchung, passiert etwas Zweites, nämlich Klaus erhält eine Nachricht auf seinen Anrufbeantworter von einer unbekannten Frau mit einem osteuropäischen Akzent. Diese Frau sagt, es seien gegenüber einer russischen Firma Vereinbarungen nicht eingehalten worden und Mitarbeiter von dieser Firma hätten jetzt umsonst in Warschau gewartet und sie würden deshalb eine Wiedergutmachung fordern. Das ist natürlich jetzt ein neuer Turn, sage ich mal, in der Geschichte, ne? So ein bisschen mysteriös auch. Wer ist die Frau? Was ist das? Was ist da los? Was ist diese russische Firma? In was für Verwicklungen steckt Winfried oder Doris da drin? Wir erinnern uns an diese, ne, Geschichte mit, die machen in Polen irgendwie Immobiliengeschäfte. Mehr kann ich dazu aktuell nicht sagen. Was hältst du davon?
Ja, das klingt für mich so ein bisschen, als ob er da so eine Geschichte spinnen möchte, um irgendwie ein mögliches Verschwinden seiner Eltern erklären zu können. Also es kann natürlich sein, dass die da in irgendwelche schmutzigen Geschäfte in Osteuropa verwickelt waren und deswegen untertauchen mussten oder vielleicht auch anderweitig geschädigt wurden. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir hier von einer Geschichte sprechen, wo der Sohn Schuld am Verschwinden der Eltern trägt, dann ist das natürlich ganz klar der Versuch, sich irgendwie die Ermittlungen in eine andere Richtung zu lenken. Ne? Und man muss sich halt auch nochmal verallgemeinern oder vergegenwärtigen. Mitte der 90er war auch einfach so, dass diese Russenmafia, das war so ein krasses Schreckgespenst. Man wusste so irgendwie, der eiserne Vorhang ist zusammengebrochen. Man wusste auch, da gibt es organisierte Kriminalität und das war so was ganz Neues. Ne? Die sind anders, die sind auf jeden Fall brutaler, die wollen expandieren, die wollen mit aller Macht in den Westen drängen. Und das war, keine Ahnung, wenn du Krimis aus der Zeit geguckt hast oder Nachrichten, das war immer ein heißes Thema, so Russenmafia. Und das wäre dann für ihn auch total naheliegend, so ein Szenario aufzumachen, um das Verschwinden seiner Eltern zu erklären. Ne? Geschäfte im Osten.
Auf jeden Fall. Ich meine, man erinnert sich an die James-Bond-Filme mit den ganzen Feindbildern, die dort aufgemacht wurden, alleine so in der Popkultur. Und wer weiß, ich meine, vielleicht, ne, das ist ja dann immer so, dass man auch Trivialitäten dann sehr, sehr krass bewertet in solchen Fällen. Also vielleicht existierte ja dieser Anruf und vielleicht existierte auch diese Frau, die wollte einfach nur sagen, hallo, unsere Mitarbeiter sind da jetzt hingefahren, extra nach Warschau. Das war jetzt anscheinend alles umsonst, wir erreichen da niemanden und wir würden jetzt zum Beispiel gerne die Reisekosten ihnen in Rechnung stellen, weil es war jetzt alles für nichts so. Also ne, vielleicht steckt auch sowas relativ Simples dahinter, aber wird jetzt ein bisschen, gerade wie du das skizziert hast, durch diesen Kontext dramatisiert oder so ein bisschen gefährlicher einfach gemacht oder wirkt einfach so ein bisschen gangstermäßiger, ne, als es vielleicht war.
Genau, da gibt es wie gesagt 1000 Möglichkeiten. Also ich persönlich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es diesen Anruf vielleicht gar nicht unbedingt gab. Aber wollen wir weiterhören, vielleicht bin ich jetzt auch hier einfach sehr vorverurteilt.
Ja. Ein paar Tage später passiert noch was Seltsames, nämlich Klaus Rolls-Royce steht in Leverkusen bei einem Bekannten in der Werkstatt und geht plötzlich in Flammen auf. Mehr dazu ist nicht bekannt. Also sein Auto ist weg.
Klingt für mich, als ob er diesen Narrativ von einer Bedrohung und du bist gewarnt worden, es gibt irgendwelche Forderungen gegen deine Familie, als ob er den so ein bisschen unterstreichen wollte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er die Karre selber angezündet hat. Ich meine, wenn du 15 Millionen zu erwarten hast, dann kannst du dir den einen oder anderen Rolls-Royce nachkaufen, dann ist das jetzt gar nicht so schlimm, ne? Und so verleihst du vielleicht so einem Bedrohungsszenario ein bisschen Nachdruck.
Ja, und wer weiß, also ne, es kann natürlich auch immer sein, dass Spuren in dem Auto waren, die verwischt werden können.
Das auch,
ja,
das natürlich auch.
Am 6. September macht die Bonner Polizei dann den Fall öffentlich. Sie verteilt 500 Flugblätter in Bonn und die Staatsanwaltschaft lobt 3000 D-Mark Belohnung für sachdienliche Hinweise aus. Die Verwandten und Freunde, Freundinnen des Ehepaars legen dann aus eigener Tasche nochmal 12.000 D-Mark drauf. Und einen Monat später werden sie es auf 100.000 D-Mark erhöhen und sogar noch einen Privatdetektiv engagieren. Später in einem Interview wird ein Cousin von Winfried Hagen sagen, dass sie im Laufe der Jahre ganze, ich glaube, 4 Privatdetektive beschäftigt haben. Also die tun doch sozusagen auch neben der Polizeiarbeit wirklich alles, um die zu unterstützen, um da irgendwie was rauszufinden.
Ja, das ist krass, auch diese Belohnung, die da ausgelobt wird, das ist schon wirklich seriöses Geld. Ne? Da willst du auf jeden Fall Menschen motivieren, was zu sagen. Ne?
Definitiv.
Das ist richtig.
Was dann interessant ist, ist, dass Klaus nicht mehr mit der Polizei spricht. Er kooperiert nicht mehr, er stellt es ein und hat ja auch schon sozusagen mit der Presse nicht mehr richtig geredet und jetzt auch verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei, obwohl seine leibliche Mutter gesucht wird und halt sein Adoptivvater.
Ja, gut, auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja. Eventuell hat sich der Ton der Polizei ihm gegenüber so ein bisschen gewandelt und ihm hat nicht gefallen, was er da gehört hat. Also vielleicht hat man ihm signalisiert, dass man ihn für sehr verdächtig hält.
Definitiv. Da muss ich auch an den Fall jetzt denken von eurem Live-Auftritt, wo ja bei dieser, was war das noch, Manga-Szene, ne, bei diesem Fall, da ja
Cosplay,
auch, da ja auch anscheinend so der Freundeskreis oder dieser Cosplay-Kreis sich so ein bisschen blöd von der Polizei irgendwie behandelt fühlte und darüber auch nicht mehr so kooperativ war. Ne?
Ja. Ja, das muss man gerade mal ganz kurz anmerken, dass wenn ihr diese Folge hört, dann ist eventuell schon die Tonspur online von unserem gestrigen Live-Auftritt. Dann wisst ihr vielleicht, worüber wir jetzt hier heute sprechen, denn wir waren gestern auf der Bühne, Laura war natürlich im Publikum. Da haben wir zwei Fälle besprochen, die haben wir mitgeschnitten, beziehungsweise der Veranstalter hat die mitgeschnitten.
Richtig cool.
Und ja, das ist auch sehr, sehr cool. Ich glaube sogar, dass die es in einer relativ vorzeigbaren Qualität gemacht haben. Ich habe es noch nicht gehört. Aber sollte das so sein, dann werden wir die wahrscheinlich veröffentlichen. Und dann wisst ihr nicht nur...
Ihr seid solche Profis, ey.
Knallharte Profis. Da wisst ihr nicht nur, wovon Laura jetzt redet, sondern dann erfahrt ihr auch, dass es in Australien möglicherweise einen unerkannten Serientäter gibt, der mit einer sehr ungewöhnlichen Mordwaffe mordet. Grüße geht groß an Daniel.
Ich hoffe, Daniel kann auch gut schlafen auf seinem Kissen. zurück zu den Hagens. Wir haben gehört, was alles jetzt Anfang September passiert ist und Anfang Oktober oder im Oktober, einen Monat später, fährt Klaus, der hat ja als Alleinerbe die Vollmacht, die Generalvollmacht seiner Eltern seit 2 Jahren.
Die hat er ja schon zuvor.
Genau, die hat er 2 Jahre vorher bekommen, also 1992, hat
das
eine Quelle gesagt.
Spricht für großes Vertrauen ihm gegenüber. Das ist aber natürlich auch wieder jetzt in meinem Kopf ein handfestes Motiv. Ne?
Ja.
Also da formt sich jetzt in meinem Kopf, also ich bin bisher davon ausgegangen, dass wir da einen jungen Mann haben, der gerne auf großem Fuß lebt, siehe Rolls-Royce, aber so den Antrieb im eigenen Leben jetzt nicht unbedingt gefunden hat, was ja auch nicht unbedingt, es ist nicht verwerflich mit 28 jetzt noch nicht fertig zu sein mit dem Studium, nicht zu wissen, wohin man möchte oder so. Ne?
Auf keinen Fall.
Aber ich habe jetzt so ein bisschen gedacht, okay, der wartet, bis das Erbe ihm beschert wird und beschleunigt diesen Prozess vielleicht so ein bisschen. Jetzt höre ich Generalvollmacht, jetzt denke ich natürlich direkt Veruntreuung. Jetzt denke ich, da hat jemand vielleicht sich an diesen Töpfen bedient, vielleicht auch so mit diesem Mindset, das ist ja sowieso irgendwann meins, ne? Ich betrüge ja niemanden und das ist vielleicht aufgefallen und das ist vielleicht auch angesprochen worden bei diesem gemeinsamen Kaffeetrinken.
Das kann natürlich sein. Also Auf jeden Fall hat er diese Generalvollmacht, er wohnt da ja und er benutzt dann halt, weil sein Auto weg ist, in Flammen aufgegangen, einfach den Audi seiner Eltern und fährt damit nach Budapest. Ich weiß nicht genau warum, das wurde nicht überliefert, höchstwahrscheinlich, weil er ja auch nicht mehr mit jemandem gesprochen hat. Und in Budapest passiert irgendwas mit dem Auto, er meldet es auf jeden Fall als gestohlen, also auch der Audi ist weg.
Auch hier wieder möglicherweise der elegante Versuch, irgendwelche Spuren zu beseitigen, ne? Wenn
Ja,
so eine
kann
Karre,
natürlich sein.
wenn so eine Karre, mit der vielleicht irgendwas transportiert wurde, was vielleicht spurentechnisch relevant wäre, irgendwo in Rumänien verschwunden geht, dann ist das halt weg, ne? Dann findest
Ja.
du da auch nichts mehr.
Was zweites Interessantes passiert im Oktober 1994, nämlich die Staatsanwaltschaft Bonn leitet ein Ermittlungsverfahren ein, wegen Verdachts auf Beteiligung an einem Tötungsdelikt. Kannst dir denken, wer die beiden Hauptverdächtigen sind.
Der Sohn und sein Kumpel
Ganz
Alexander.
genau, ganz genau. Also im Grunde die Staatsanwaltschaft stellt sich jetzt auch die Frage, ne, wurden Winfried und Doris getötet?
Klar, dann hast du natürlich immer das Szenario, die haben sich nicht sonderlich viel Arbeit gemacht, deswegen haben die naheliegendsten Menschen jetzt irgendwie auf die Anklagebank geschafft, Sohn und Kumpel. Also wer cui bono, wer profitiert
Ja.
direkt davon? Das ist der Sohn und der Kumpel, dem man vielleicht unterstellen kann, dass er da irgendwie bei Beseitigung geholfen hat, vielleicht auch gegen das Versprechen von irgendeiner monetären Entschädigung. Ja, vielleicht hat man jetzt einfach nur den nächstbesten Sündenbock gegriffen und hat jetzt gar nicht geguckt, was gibt es eventuell noch für Verdächtige, oder die Ermittlungsarbeit war eben so wasserdicht, dass alles nur letztendlich auf eine Person hingedeutet hat, ne?
Ja.
Und ich finde halt so diese Indizienlage, die du bisher präsentierst, alles, was ich bisher gehört habe, ergibt für mich eigentlich bisher das Bild, dass der Sohn da der Beteiligte war.
Ja, also ich muss auch sagen, dieser Fall, da muss ich mal die Bonner Polizei loben. Also alles, was bekannt ist, deutet auf jeden Fall nicht auf irgendwelche Ermittlungspannen hin oder auf irgendwie eine sehr einseitige Ermittlungen, ne? Manchmal hat man ja so True Crime-Fälle, wo man vor Frustration und Wut in die Tischkante beißen möchte, ne? Weil man denkt, ey, das kann doch nicht sein, dass da so viele Patzer drin sind oder dass da so viele Spuren nicht aufgenommen wurden, was auch immer, ne? Aber hier würde ich sagen, ja, würde ich das auf jeden Fall nicht so sehen, sondern man sieht auch später noch, dass sie extrem akribisch noch dranbleiben und wirklich alles dafür tun. Deswegen würde ich auf jeden Fall deiner ersten Einschätzung erstmal folgen. Und auch tatsächlich die Geschwister von Winfried Hagen, diese vier, in denen keimt anscheinend auch ein gewisses Unverständnis sozusagen gegen ihren Neffen. Nämlich im Dezember erwirken sie tatsächlich beim Amtsgericht eine Einsetzung eines sogenannten Abwesenheitspflegers. Das ist ein Rechtsanwalt
Ja.
und das heißt, Klaus
Der verwaltet das.
genau, Klaus verliert die Generalvollmacht und den Kontozugriff. Er darf die zwei verbleibenden Autos seiner Eltern nicht mehr nutzen und er darf zwar wohnen bleiben im Elternhaus, aber muss sogar Miete zahlen. Was relativ krass ist, finde ich, ne? Wenn man sich
Im
das mal so
Elternhaus Miete zu
vorstellt.
zahlen,
Genau, ja.
ja. Da ist natürlich die Frage, also du sagst jetzt, die Geschwister des Verschwundenen, da regt sich ein bisschen Verdacht und so. Und die schalten diesen Abwesenheitspfleger ein. Aber man muss natürlich da jetzt auch sagen, wir wissen nicht, wie die generell zu der Familie gestanden haben. Also fanden die das sowieso vielleicht strange, dass der Junge adoptiert wurde? War denn das ein Dorn im Auge, dass der schon diese Generalvollmacht besessen hat? Also hat man das wohlwollend betrachtet oder war man sowieso skeptisch eingestellt? Hat man jetzt vielleicht einfach die Chance gewittert, den Anteil des Bruders irgendwie so ein bisschen unter die eigenen Fittiche wiederzubekommen, jetzt, wenn man den
Ah,
Adoptivsohn
verstehe.
rauskriegt,
Ja,
weißt du? Also,
ja, ja.
das muss halt auch alles nichts heißen. Das kann halt auch sein, dass die so ein bisschen ihre eigene Agenda da verfolgen, ne?
Ja, das stimmt. Also es gibt, ich meine, ein oder zwei Cousins von Winfried und auch einen Bruder, der sich in der Presse geäußert hat. Und die wirkten jetzt, also die haben jetzt alle im Grunde eher für die Sache, also für das Entdecken von Winfried und Doris gearbeitet. Da wirkte jetzt nichts nach einer großen Familienfehde oder so. Und manchmal gibt es ja auch wirklich dramatische Verfeindungen, ne? Gerade je höher das Erbe,
Genau,
desto
ja, genau.
schlimmer sozusagen die Zustände. Aber das
Überall,
wirkte
wo es
jetzt
was zu
erstmal nicht
holen
so.
gibt. Ja, ja. Ja,
Kennt
das,
man ja
wie
manchmal
gesagt,
auch selber aus seinem Umfeld oder so, ne? Das ist wirklich
oder aus
grausam.
der eigenen Geschichte. So, ja.
Ja.
Ja, also das ist ja auch da sprichst du ja, weiß ich nicht, ich habe es ja einmal live miterlebt und wo es auch nur ansatzweise was zu holen gibt, da zeigen Menschen ganz schnell Charakterzüge und Gesichter, die man nicht für möglich gehalten hätte im
Ja.
Vorfeld. Und deswegen ist das natürlich legitim, jetzt hier zu sagen, okay, man weiß nicht, diese Brüder, was haben die eventuell für eine Motivationslage, ne? Also 15 Millionen des verschwundenen Bruders, die man eventuell einheimsen kann, das ist ja auch eine stattliche Summe für die, ne? Aber das soll bitte um Gottes Willen keine Unterstellung sein.
Ja,
einfach nur die sagen, Bemerkung, genau, der Hinweis dahingehend, dass man
genau,
jetzt...
Genau. Ja, und das Umfeld, das kann ich jetzt auch schon sagen, das ist relativ verschwiegen auch. Also im Grunde ganz wie die Wohnlage, so ist auch so das Umfeld. Also da wird kein Klatsch und Tratsch nach draußen gekehrt, da wird nicht die dreckige Wäsche irgendwie in der Presse gewaschen, sondern die halten anscheinend zusammen. Die haben wahrscheinlich auch ein gewisses Standing einfach in Bonn, ne? Also auch wie gesagt, Kautex ist immer noch sehr, sehr bekannt hier in der Region, auch gerade in Bollholzlar, in St. Augustin, so die Ecke. Es gibt auch eine Hagen-Stiftung dort. Ich glaube, der älteste Bruder oder ein Bruder zumindest ist IHK-Präsident Rhein-Sieg oder so. Also die Familie existiert immer noch und wahrscheinlich hat man auch so ein gewisses Attitüde, sage ich mal, zusammenzuhalten und einfach jetzt nicht alles irgendwie öffentlich preiszugeben oder so. Aber das merkt man auf jeden Fall schon anders als in anderen Fällen, dass man da nicht wirklich so reinkommt, ne? Also da gibt es jetzt keinen Ex-Klassenkamerad von Klaus, der total vom Leder zieht oder so, ne? Sondern das wird relativ gedeckelt anscheinend.
Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch dem Einfluss der Familie geschuldet, ne? IHK-Präsident oder Ex-IHK-Präsident, das ist auch jemand, der hat dann in der Gegend offensichtlich auch ein gewisses Standing, ne? Dann ist allgemein Geld da, die Ausgangsfirma hat ein gewisses Standing, die kennt jeder. So, das ist so tief verwurzelter Geldadel in der Gegend, ne? Und so Leute finden dann halt oft Mittel und Wege, um irgendwie Gerüchte gar nicht erst aufkeimen zu lassen. Manchmal gibt es aber auch keine. Manchmal lebt man einfach so isoliert und abgeschottet, dass es einfach gar nichts großartig nach draußen dringt. Ne?
Ganz genau. Ja. Der Abwesenheitspfleger, um da mal zurückzukommen, der macht jetzt was. Nämlich, der setzt aus diesem Vermögen 1 Million D-Mark als Belohnung aus. Das ist die höchste Belohnung bis dato, also bis 1994, die jemals in der Bundesrepublik Deutschland ausgelobt wurde. Und das ist natürlich erstmal ein Wort, ne? Also 1/15 im Grunde des Erbes wird da jetzt möglicherweise verschenkt an jemanden.
Ja, das ist eine große Motivation, also für mögliche Absolut. Mitwisser, ne? Wenn du vielleicht aus Loyalitätsgründen irgendwelches Wissen für dich behältst und dann steht da vielleicht eine, bei Belohnungen so in deutschen Fällen, da redet man dann oft von so ein paar tausend Euro, ne? Wenn da so 4.000-5.000 Euro im Raum stehen, dann überlegst du dir halt zweimal, ob du da deine Loyalität brichst und ob du da vielleicht jemanden verrätst, der dir nahesteht, aber 1 Million ist halt schon mal eine andere Motivation, ne?
Auf jeden Fall. Du kannst ja mal raten, was der Klaus jetzt macht.
Der Klaus fechtet natürlich diesen Abwesenheitspfleger an und möchte gerne die Generalvollmacht wieder in seinen Besitz bekommen. Und ganz der Klaus genau. wird höchstwahrscheinlich auch juristisch ganz gute Chancen haben, dass das durchgeht.
Ganz genau. Also Klaus klagt dagegen mit Erfolg, vorerst aber nur. Das Bonner Amtsgericht gibt ihm zuerst recht. Allerdings kassiert nach 1,5 Jahren die 4. Zivilkammer des Landgerichtes das Urteil wieder. Wegen Verdachts auf Gewaltverbrechen. Also er hat 1,5 Jahre lang die Generalvollmacht zurück, den Zugriff auf die Konten. Und wird, um das mal sozusagen dieses eine, das ist eines der einigen Rechtsstreitigkeiten, die es darum gibt, er wird auch in dritter Instanz, also beim Oberlandesgericht Köln, irgendwann ankommen und auch dort scheitern. Er wird die Generalvollmacht nie wieder zurückbekommen.
Ja, aber er hatte sie 1,5 Jahre zurück. Also dieser Abwesenheitspfleger ist abgesetzt worden. Er hatte 1,5 Jahre diese Generalvollmacht. Und wenn er nicht ganz dumm war, wovon ich ausgehe, dann hat er die Zeit genutzt, um sich da irgendwie ein Polster zu schaffen und um irgendwie Finanzbestände umzuschichten, weil eben genau das Szenario ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass er eben die wieder entzogen bekommt, diese Generalvollmacht. Also wäre ich er und würde es mir wirklich jetzt nur ums Geld gehen, ich hätte mit dem ersten Tag, mit dem Wiedererhalt dieser Generalvollmacht alles daran gesetzt, da irgendwie Geld so umzupacken, dass ich für den Fall, dass mir das wieder entzogen wird, vorgesorgt habe. Und das wird er getan haben.
Das mag gut sein. Darüber ist mir auch nichts bekannt. Das würde ich aber auch sehr interessant finden. Also auch aus Ermittlungsgründen sozusagen, ne? Zu sehen, wie ist das Verhalten dann von dem Hauptverdächtigen gewesen in dieser Zeit. Und im Grunde lässt sich nur vermerken, das Jahr 1994 geht jetzt langsam zu Ende, ohne jede Spur. Doch die Bonner Polizei lässt nicht locker, die ermitteln immer weiter, auch im Hintergrund. Und denen 1996 auch, also 2 Jahre später, die Ermittlungen wirklich auf mehrere Länder aus, also neben den Niederlanden und auch Ungarn und Polen ermitteln sie auch in der Schweiz und sogar in den USA. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was sie da, also woher zum Beispiel jetzt die USA kommt, ne? Das liegt ja jetzt nicht wirklich nahe.
Sehr random.
Aber wer weiß, was es da noch für andere finanzielle oder familiäre oder sonst welche Verwicklungen gab oder Spuren. Allerdings alles ohne Erfolg. Klaus, Quatsch, nicht Klaus, sondern Winfried und Doris bleiben weiter verschwunden.
Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, damals war das auch noch irgendwie einfacher, ne? Du hast nicht so diesen krassen Fingerabdruck in der Welt hinterlassen, den du heute zwangsläufig hinterlässt.
Definitiv.
Also heute weiß ich nicht, digitaler Fingerabdruck, Social Media, selbst wenn du Social Media nicht hast, sobald du Online-Banking nutzt oder so, dein Computer merkt sich deine Google-Suchanfragen, du hinterlässt so eine krasse Datenmenge und so einen
Total.
krassen Finger- und Fußabdruck, egal was du tust, ne?
Allein auch die
Und das
ganze
war in den 90ern,
Videoüberwachung, ne, an den Tankstellen,
ja,
überall, U-Bahn, was auch immer, ne? Ja.
Genau, und es gibt Großstädte, da wirst du irgendwie am Tag bis zu 50 Mal gefilmt, wenn du einfach nur normal unterwegs bist, einfach willkürlich, ne? Und das gab es halt damals alles gar nicht. Also,
Ja.
wenn da war dieses Verschwundensein einfach noch viel, viel einfacher, ne? Weil auch eben diese, ja, Geldströme nicht nachvollziehbar waren oder irgendwelche, ja, diese Fingerabdrücke einfach nicht so präsent in der Welt.
Genau. Ein Cousin sagt später in einem Interview, apropos Geldströme, dass sie halt alle nicht davon ausgehen, dass Doris und Winfried wirklich irgendwie freiwillig verschwunden sind, weil auch auf den gesamten Konten im Grunde gar keine Bewegung festzustellen war und sie natürlich irgendwo eine Art von Geld bräuchten, um irgendwie unterzutauchen oder was auch immer zu machen, ne?
Gut, auch da muss man wieder sagen, angenommen, er hat sich vielleicht darauf vorbereitet, dass ihm, also sagen wir mal, gesetzt den Fall, es gab da irgendwelche Geschäfte in Osteuropa, die schwierig waren. Und er hat sich eventuell eine Exit-Strategie zurechtgelegt, weil er Angst haben musste, das fliegt ihm irgendwann um die Ohren und dann bekommt er es mit Menschen zu tun, die sehr, sehr unerfreulich sind, ja. Das ist ja kein unwahrscheinliches
Ja.
Szenario. Gerade auch so bei Immobiliengeschäften, und das war halt eine Zeit, wo so eine Goldgräberstimmung herrschte, wo jeder an diesen neuen Märkten im Osten einfach verdienen wollte, wo unheimlich viel Geld unterwegs war und wo natürlich auch, wo viel Geld ist, sind auch einfach viele gefährliche Menschen unterwegs. Das ist einfach so, ne? Also angenommen, das alles war so und er war sich dieser Gefahr bewusst, dann hat er eventuell auch sich sowas wie eine schwarze Kasse geschaffen, irgendwelche Konten, die keiner kannte oder hohe Bargeldbestände, wo er einfach dann sagen konnte, okay, wenn irgendwie hier die Kacke dampft und wir müssen abhauen, dann ist das, worauf wir zurückgreifen und
Ja,
hinterlassen wirklich keine Spuren, ne? Also das ist auch nicht
auf
unwahrscheinlich.
jeden Fall, ja. Wir springen ein paar Jahre in den September 1999. Da wird tatsächlich dann das Verfahren gegen Klaus Hagen eingestellt, wegen nicht hinreichenden Tatverdachts. Also ein herber Rückschlag für die Polizei, für die Ermittlungsbehörden. Klaus war nun 5 Jahre tatverdächtig, aber ihm konnte einfach nichts nachgewiesen werden. Klaus
Ja,
und
natürlich.
Alexander, sorry, haben auch ja, laut einer Boulevardzeitung die Aussagen komplett verweigert. Also da wurde nichts gehört und ja, zu deinem sozusagen schon geäußerten massiven Verdacht, das bestätigt im Grunde auch immer so ein bisschen die eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bonn 2004 in einem Interview. Da sagt sie auch, dass sie massiv davon ausgehen, dass die Reise nach Holland eine falsch gelegte Fährte war. Und dass dadurch, dass wir nur von Klaus wissen, dass diese Reise angetreten werden sollte, äußert sie ja im Grunde auch implizit den weiter bestehenden Verdacht gegenüber ihm.
Ja, die Ermittlungsbehörden haben natürlich einen großen Nachteil und darum ist das auch gar nicht so überraschend, dass diese Anklage gegen ihn letzten Endes scheitert. Denen fehlen ja ganz klar einfach schon mal die Leichen. So.
Ja.
Und irgendwelche Prozesse mit Gewaltverbrechen, mit fehlenden Leichen und mit dem Fehlen jeglicher forensischer Spuren, ja. Es ist ja nicht so, dass deinem Haus, also wenn die Leichen jetzt fehlen würden, aber wir hätten jetzt irgendwie Blutspuren und ausgerissene Haare gefunden im Haus oder Hautfetzen oder was weiß ich was, ne? Aber es gibt ja wirklich keine Beweislage offenkundig, die dafür spricht, dass da irgendein Gewaltverbrechen passiert ist, außer eben, dem Verschwinden dieser Menschen. Und deswegen verstehe ich jetzt auch so ein bisschen, warum du davon redest, dass wir hier unter Umständen den perfekten, in Anführungsstrichen, Doppelmord halt, nicht Mord, sondern Doppelmord sogar besprechen. Denn also dieses Szenario, dass da vielleicht eine Veruntreuung angesprochen wurde, vielleicht bei diesem Kaffeetrinken, als der Freund auch zu Gast war und es irgendwie eskaliert ist, zum Verbrechen gekommen ist und eben zum Beseitigen der Leichen, wo man ja viel, viel Zeit auch für hatte, ne? Mehrere Wochen, wenn man das mal so zusammensummiert. Trotzdem muss denen das gelungen sein, aus so einer Ad-hoc-Totschlagssituation ja im Prinzip, also so affektmäßig Reaktion auf den Vorwurf der Eltern, dann wirklich das perfekte Verbrechen zu begehen. Das wäre schon bemerkenswert, weil da einfach so viele Täter dran scheitern und dann doch immer noch irgendwas übersehen, ne?
Also ich muss sagen, ich fände es das perfekte Verbrechen, wenn es wirklich der große Unbekannte, der durch den Wald kam, sag ich mal, gewesen wäre und wo,
was auch möglich ist.
Was immer noch absolut möglich ist und wo Klaus im Grunde seit mittlerweile 3 Jahrzehnten völlig zu Unrecht beschuldigt würde, ne, werden würde. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Klaus eventuell der Täter wäre, ist es ja im Grunde nicht so richtig perfekt, ne? Weil klar, man konnte ihm noch nichts nachweisen, er wurde nicht verurteilt, allerdings hat es ja ein massives Geschmäckle, so, ne? Das merkst du ja auch, wenn ich dir das erzähle. Also da ist
klar,
nicht
so
ganz perfekt
so
gelaufen,
so
aber im Endeffekt, genau, ist es dann tatsächlich so, um mal weiter zu spulen, dass 2005 Klaus nach der verstrichenen Frist von 10 Jahren, ne? Also 2004 hat sich das Verschwinden zum 10. Mal gejährt und ab dem Zeitpunkt, ganz genau, ein Jahr später lässt er sie für tot erklären und im November 2005 erhält er dann wieder kompletten Kontozugriff, ne? Das Erbe wird ausgezahlt.
Das Erbe wird ausgezahlt,
und ja. Er zieht anscheinend nach Malta. Also er,
was auch verständlich ist, ne? Also so oder so, wenn angenommen, er wäre unschuldig, ich würde dann auch irgendwie schnell weg wollen von diesem Ort und auch von einem Ort, wo immer mit dem Finger auf mich gezeigt wird. Ne?
Ganz genau.
Also du hast jetzt gesagt, das hat ein Geschmäckle, so ein Sterbefall von reichen Menschen, auch wenn es der große Unbekannte war, hat immer ein Geschmäckle, wenn es da nur einen offensichtlich Profiteur gibt, ne? Dann wird immer auf dem irgendein Verdacht lasten. Es wäre trotzdem für mich insofern perfekt, weil er einfach über diesen normalen Verdacht hinaus keinen Raum für wirkliche Ansatzpunkte übrig gelassen hat. Und das ist schon bemerkenswert. Also die Leichen wären verschwunden und er hätte jegliche Spur perfekt beseitigt, sodass dieser Verdacht natürlich auf ihn fällt, weil er einfach erbt. Aber ja, und ich muss auch sagen, so, ne, ich meine, klar, der große Unbekannte, wir wissen einfach nie, gerade bei so Geschäftsleuten, was haben die eventuell noch für Feinde, ne? Aber so wie du das jetzt schilderst, oder wie sich die Geschichte jetzt hier entspinnt und darstellt, bin ich tatsächlich auch voll beim Sohn als Täter.
Ja, was passiert weiterhin? Anfang 2014 wird der Fall nochmal neu aufgerollt von der Bonner Polizei. Also die lassen wirklich überhaupt nicht nach, weil auch, wie die Hardcore-Nerds unter den True-Crime-Hörern und Hörerinnen jetzt wissen werden, nach 20 Jahren ja ein möglicher Totschlag verjähren würde.
Ja.
Sie setzen neue Ermittler ran, sehr renommierte übrigens, also auch einen Spezialist für Cold Cases, der wird eingesetzt, der Kriminalhauptkommissar Franz Wirges, der auch einige andere sozusagen Cold Cases gelöst haben wird mittlerweile. Ne?
Ist mir ein Begriff, ja.
Ja, der ist auch sehr... Hat einen sehr schönen bönschen Akzent und der ist mittlerweile pensioniert, aber anscheinend auch immer noch im Dienst mit anderen mit anderen pensionierten Ermittlern. Die sind in so einer Art Cold Case Unit bei der Bonner Polizei und haben auch schon 6 Cold Cases mittlerweile gelöst, also jetzt aus 2024 gesprochen. Schon damals war er anscheinend da schon ein valider Spezialist und hat im Grunde alles nochmal komplett neu aufgerollt, hat sich die 37 Aktenordner komplett durchsucht und sagt später mal in einem Interview, dass er leider nie Kontakt mit dem Klaus Hagen selbst hatte, weil er halt erst später dazugezogen wurde. Aber seiner Auffassung nach hätte Klaus Hagen nichts zur Aufklärung beigetragen. Also das fand ich auch nochmal bemerkenswert.
Das ist eine krasse Aussage von jemandem, der ja tiefen Einblick in die Akten gehabt haben wird. Also Gerade wenn der dann nochmal so, wenn man ihn da ransetzt mit dieser Hoffnung, Cold Case, bring da mal Licht ins Dunkel, da gibt es eine Verjährungsfrist, dann hat man dem ja wirklich alles Material zugänglich gemacht. Mhm. Das heißt also auch irgendwelche Gespräche, die geführt wurden, Mitschnitte, Mitschriften, was weiß ich was. Und wenn der dann sagt, da wurde von dessen Seite aus nichts getan, um irgendwie aktiv an der Aufklärung mitzuarbeiten, dann ist das schon ein vernichtendes Urteil. Schon und dann spricht das auch wieder so ein bisschen dafür, dass der da irgendwie verwickelt ist, ne? Ich finde das total witzig. Es gibt ja einige so ältere Ermittler, die eigentlich schon im Ruhestand sind, aber noch so Cold Case-mäßig unterwegs sind und dann auch teilweise noch zu Rate gezogen werden. Ne? Axel Petermann, auch so ein total bekannter deutscher Profiler, sagt man ja nicht, ein Herr von der Fallanalyse quasi. Ne? Ja. Operative Fallanalyse, der auch immer noch so, ja, teilweise ermittelt und auch dann von Leuten auch direkt irgendwie angeschrieben wird und dann so pro bono für die arbeitet, aber dann dafür dann sich das Recht rausnimmt, die Fälle dann in seinen Büchern zu verarbeiten, was ja auch vollkommen okay ist, ne? Und da gibt es noch so ein, zwei andere, auch der Fall Birgit Meier, also das letzte Opfer des Göhrde-Mörders oder vermutlich letzte Opfer des Göhrde-Mörders, die ist ja auch von so einer Altherren Cold Case Unit gegründet, von ihrem Bruder dann letzten Endes gefunden worden, ihre Leiche, ne? Die ist ja vorher auch nicht von der Polizei gefunden worden, ja. Also ihr Bruder war BKA-Chef in Hamburg und kannte dadurch kannte Spezialisten natürlich dementsprechend, ne? Und hat dann so im Ruhestand irgendwie so seine Rentner-Gang mobilisiert, sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierlich, ne? Und die haben sich dann die Akten angeguckt, waren alles erfahrene Ermittler und haben dann quasi ihre Leiche dann gefunden und damit diesen Fall zum Abschluss gebracht.
Unfassbar. Ja, leider hat das bei uns nicht so einen durchschlagenden Erfolg. Allerdings tut der Franz Würges wirklich alles dafür, dass es noch irgendwas in Bewegung gesetzt wird. Nämlich am 14. Juni 2014 stellt er auch bei Aktenzeichen XY den Fall vor. Allerdings gehen nach der Sendung nur 20 Hinweise ein. Das ist relativ wenig, ne? Genau.
Das ist nichts. Ja.
Allerdings geht ein sehr wichtiger ein, oder zwei sogar, so wie ich das verstanden habe, nämlich auf dieses am Anfang genannte Gewerbegrundstück in Meckenheim, was 2014 dann, glaube ich, verpachtet war.
Das hatte ich auch noch im Hinterkopf, ja.
Pass auf, ein Zeuge, das habe ich mir eben extra nochmal angehört, ganz genau, was der Herr Würges sagt in einem Interview. Ein Zeuge sagt, er habe den Sohn und eine andere Person in den Abendstunden dort gesehen, wie sie Beton gemischt haben oder sagen wir mal hätten.
Ja, und der hat ja diesen Kumpel dann auch da gehabt zum Kaffee, ne? Also das könnte ja die andere Person gewesen sein. Ist halt auch ein bisschen schade, dass wir über diesen anderen Herrn einfach wirklich gar nichts wissen, außer der Tatsache, dass das ein Kumpel war von Klaus.
Total. Ein anderer Zeuge meldet sich noch nach der Sendung und sagt, sozusagen unabhängig von dem ersten, aus, dass genau auf die Stelle, die der erste Zeuge mit dem Beton sozusagen, wo Beton gegossen worden sein soll, benannt hat, wäre kurz danach ein Bürocontainer gesetzt worden, genau an diese Stelle. Und die Kripo zögert da natürlich nicht, die fährt da sofort hin und durchforstet wirklich 3 Wochen lang alles. Also die machen mit Spürhunden, mit Baggern alles auf, die benutzen Ultraschallgeräte und leider tatsächlich ohne Erfolg. Die Leichen werden nicht gefunden. Der Fall ist und bleibt ein Mysterium.
Ich sag mal so, ne, das ist jetzt auch gar nicht wieder so unwahrscheinlich. Also wenn ich Klaus wäre, ich muss einfach damit rechnen, wenn ich die Eltern verschwinden lasse, dass ich in Verdacht gerate. Mhm. Einfach gemäß eben cui bono, ne? Wem nützt es? Und automatisch als Erbender gerätst du dann in Verdacht. Das ist einfach die Natur der Sache. Das heißt, du musst irgendwie deine Agenda und dein Narrativ relativ wasserdicht gestalten und du musst natürlich auch vermeiden, die Leichen dann irgendwo da zu verstecken, wo du komprimiert wirst, ne? Und wenn die da zufällig auf irgendeinem Grundstück, das auch den Eltern gehört, verbuddelt werden, dann ist wieder der Link zu dir auch wieder nicht weit, ne? Also dir sollte daran gelegen sein, die irgendwo loszuwerden, wo was keine Verfänglichkeit zu deiner Person besitzt, so, das wollte ich sagen.
Es ist halt, finde ich, krass, dass das erst 2014, also 20 Jahre nach dem Fall passiert, dass die Ermittlungsbehörden auf dieses Grundstück irgendwie aufmerksam werden. Zumindest so wie es klingt. Ne? Vielleicht kannten die das, aber haben halt diese Zeugenaussagen noch nicht vorliegen gehabt, auch offensichtlicherweise nicht vorliegen gehabt, ne? Dass da das mit dem Beton passiert sein soll. Aber trotzdem muss man sich natürlich überlegen auch, ja, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Selbst wenn da 1994 was passiert worden sein sollte mit dem Beton, heißt es ja nicht, dass man das dann so weiterlaufen lässt 20 Jahre lang. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt, ne? Dass wir uns
jetzt. Man hätte davon ausgehen können, dass die da auch gesucht hätten. Ne? Also ja. Dass man irgendwie guckt, dass man so Grundbucheinträge überprüft, okay, was gehört diesen Menschen, genau. Dass man dann vielleicht auch dieses Ferienhaus im Allgäu sich mal anguckt und aber eben auch so eine Industriefläche sich da einfach mal genauer ansieht.
Genau, ne? Und halt auch da direkt vielleicht dann die Nachbarschaften befragt und so weiter und so fort. Ne? Aber ja, hinterher ist man immer schlauer, gerade wenn man sozusagen nicht da beteiligt ist. Im Grunde sagt auch ein Generalanzeiger-Reporter inoffiziell, dass im Grunde alle Stellen, die er gesprochen hätte, sagen, dass Klaus-Dieter Hagen etwas damit zu tun haben sollte. Ne? Aber wie gesagt, die Unschuldsvermutung gilt. Man kann hier nur berichten, was in der Presse veröffentlicht wurde. Aber es ist natürlich, also es passt im Grunde alles wie ein bisschen aus einem Lehrbuch so zusammen. Ne? Das ist so das Erstaunliche bei dem Fall, dass es sehr, sehr eindeutig zu sein scheint, aber einfach nichts nachzuweisen ist. Ich habe ja mehrere Rechtsstreitigkeiten angesprochen. Es gibt jetzt einen weiteren, den ich hier mal kurz vorstellen möchte noch, um das Bild zu vervollständigen. Nämlich hatte ich ja ganz am Anfang auch das Erbe von Doris Hagen erwähnt, von ihrem eigenen Vater.
Die 1000 Euro im Monat, genau, 1000 Mark.
Ganz genau. Es ist nun so, dass der Vater von Doris im Mai 1992 verstorben ist und der Bruder also seiner Schwester Doris diese 1000 Mark, beziehungsweise anscheinend sogar schon 2500 Mark, das hat er nochmal kurzfristig geändert und auch mit seinem Vater noch zu Lebzeiten irgendwie abgesprochen, hat er als Dauerauftrag auf jeden Fall eingerichtet an seine Schwester, alles sozusagen wie besprochen. Und als Doris verschwindet, ändert der Onkel von Klaus Hagen anscheinend auch den Dauerauftrag auf Klaus um. Er steht nämlich zu seinem Neffen, trotz diesen Vorwürfen.
Ein pflichtbewusster Typ. Ne? Ich meine, er könnte jetzt auch sagen, okay, der Klaus hat jetzt 15 Millionen geerbt, der braucht meine Kohle nicht. Ich habe dem gegenüber vielleicht auch keine Verpflichtung. Ne? Aber,
oder ja, warten wir erstmal ab. Ne? So von soll er erstmal eine Klage einreichen oder so. Vorher mache ich das nicht. Also ne, klar, finde ich auf jeden Fall auch ehrenwert. Ja, er ist ja im Grunde auch sozusagen von der leiblichen Seite, ne? Von der leiblichen Familie von Klaus der Teil. Dann passiert sozusagen ganz, ganz lange nichts, bis vor 6 Jahren, 2018, plötzlich Klaus-Dieter Hagen nochmal auftaucht in den Gerichtsakten, denn er sagt, das Geld wäre nie angekommen bei ihm. Er ordnet eine Zwangsvollstreckung gerichtlich an gegenüber seines Onkels und fordert 107.371 Euro stattdessen, ne, wegen Werteverfall, Inflation und so weiter, und ist plötzlich sozusagen wieder in the game hier im Rheinland.
Auch nett von ihm, dass er das dann direkt so macht und nicht irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie den Kontakt zum Onkel nochmal sucht und dann irgendwie sagte, also
weiß man natürlich jetzt, nicht, aber ja.
Ja, aber das ist auch generell, wenn du, weiß nicht, wenn du irgendwie 15 Millionen erbst und dann das ist schon auch ein ziemlicher Arschloch-Move. Nein, Moment, ich habe mir vorgenommen, ich fluche nicht mehr so viel. Ich habe das Feedback bekommen irgendwann neulich, dass ich so viel fluchen würde. Die Person kennt mich offensichtlich nicht im realen Leben, denn dann wüsste sie, dass ich da viel, viel mehr fluche. Und ich glaube, früher, als wir zusammen gewohnt haben, da bestand wahrscheinlich jedes zweite Wort, was ich so benutzt habe, aus irgendeinem...
Ja, du reißt dich schon sehr am Riemen.
Ich habe mich
hast dich weiterentwickelt, immer, sagen wir mal so. Ne?
Ja, ich habe... Aber okay, also Arschloch entfällt jetzt meinem Wortschatz in dieser Sache. Warte, diese Handlung von Klaus Hagen lässt ihn Ähnlichkeit mit einer menschlichen Rektalfurche einnehmen, sage ich mal.
Okay, Fabian.
Ja, ich fluche einfach direkt wieder weiter beim nächsten Mal.
Ja, bitte.
Ich höre jetzt auf damit.
Hast du auch gestern beim Live-Auftritt nicht wirklich, hast du dich nicht so am Riemen gerissen wie jetzt so, als wärst du so ein unfluchender
Mensch. Da habe ich, Aber da habe ich fast gar nichts gesagt.
Da hast du andauernd irgendwie Pimmelkopf oder sowas gesagt.
Ich hab Daniel einen Pimmel genannt, aber der hat mich schon wieder überrascht mit irgendwelchen, weißt du, der macht dann immer irgendwelche Sachen, der macht immer so einen auf lieb und ach, wir machen einfach die Show, ne? Und dann stellt er mich so, was heißt, der stellt mich bloß, aber er überrumpelt mich mit irgendwelchen Dingen, die er vorbereitet. Ist ja nett, ne? Letztes Mal war es die Dia-Show in der Krombacher, gestern war es dann dieses Panini-Album. Und ich fühle mich einfach so überrascht, ne? Und dann denke ich mir, Daniel, du kleiner Pimmel, was soll das schon wieder? Ne? Aber er ist einfach ein geiler Typ und ich finde das auch, das spricht so, das ist so Daniel, ne? Dass er dann einfach sich da noch so was Besonderes so ausdenken will.
Ja, genau. Ja, total. Ja, zurück zu der Rektalfurche oder wie das hieß.
Eine veritable Rektalfurche. Ich finde das auch ein sehr schönes Wort. Ja.
Der arme Onkel, sag ich mal, ne? Also der ist jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber also ich denke mal auch irgendwie so in den 70er, 80ern wird er jetzt sein müssen. Und der wird jetzt möglicherweise tatsächlich überrascht von dieser Zwangsvollstreckungsklage, klagt
wiederum.
Und
der hat zu seinem Neffen gestanden, als der wahrscheinlich gerade eine schwere Zeit hatte.
Ganz genau, er hat es abgegolten, 10 Jahre waren ja nur Pflicht, bis 2004 entsprechend. Und jetzt, 14 Jahre später, kommt sowas um die Ecke. Und er klagt dagegen, mit Gegenklage. Allerdings hat er das große Problem, dass er den geänderten Dauerauftrag nicht mehr nachweisen kann. Denn er hat nichts aufbewahrt. Er dachte, er ist sozusagen durch damit, 14 Jahre lang. Ne? Und auch die Bank sagt, sorry, wir haben hier nur die Pflicht, Kontoauszüge 10 Jahre aufzubewahren. Also bitte alle, die irgendwas nachweisen müssten in 30 Jahren oder so, bewahrt eure eigenen Kontoauszüge auf oder macht einen Screenshot und druckt den aus oder so. Denn er kriegt natürlich jetzt massive Erklärungsnöte und kann allerdings tollerweise mit einer eidesstattlichen Erklärung seiner eigenen Frau und Tochter sowie weiteren Dokumenten diese Klage dann tatsächlich abwenden von seinem Neffen. Und das Gericht stellt das Verfahren ein. Ein Jahr später sagt das Gericht, ne, Klaus-Dieter Hagen hat keinen Anspruch auf das großväterliche Erbe. Die Ansprüche sind verjährt.
Das zeigt aber, ich meine, das ist jetzt eine Randnotiz, ne? Die wirft aber ein Schlaglicht auf den Charakter von Klaus. Und das zeigt doch eine gewisse Gier. Ich meine, gehen wir jetzt mal davon aus, er hat diese 15 Millionen geerbt und er hat die nicht irgendwie sinnlos verbraten. Gehen wir davon aus, er lebt noch relativ gut davon, ne? Er hat noch Rücklagen. Dann irgendwie seinen gebrechlichen Onkel, der zu ihm gestanden hat als einziger in einer schweren Zeit, dann so, wie sage ich es ohne zu fluchen, so zu penetrieren quasi, um dieses Geld da aus ihm rauszupressen, dass er vielleicht gar nicht nötig hat. Das spricht für einen sehr gierigen Charakter, für jemanden, der den Hals nicht voll bekommt. Und das unterstreicht dann eben wieder so ein mögliches Mordmotiv, Schrägstrich, so vielleicht auch so eine Veruntreuungstendenz bei so einer schon vorhandenen Generalvollmacht, was ich zuvor angesprochen habe, wo wir dann wieder bei so einer Geschichte sind, wo das man sich da bedient an diesem Konto, ne, und das dann irgendwann einfach auffällig geworden ist.
Das mag gut sein. Ich finde es auch bemerkenswert auf jeden Fall, weil wenn man kein Multimillionär ist, geht man erstmal davon aus, dass 15 Millionen D-Mark einen so polstern, dass man jetzt nicht um die 100.000 Euro so kämpfen müsste, ne? Und dann auch gerade sozusagen auf im Grunde, so wie sich das ja darstellt, tatsächlich nicht gerechtfertigt sozusagen, ne? Also entweder er ist in großer Not oder genau.
Das ist ja auch so. Also das ist ja auch so. Ich meine, sagen wir jetzt einfach mal 100.000 Euro netto, ja. Das ist ein unfassbar gutes Jahreseinkommen. Ich weiß nicht, was für ein geringer Prozentsatz aller Deutschen das verdient, ne? Und wenn du das dann 10 Jahre hast, dann bist du bei 1 Million netto. So, also 15 Millionen, das verdeutlicht mal, was das für eine unfassbare total. Menge an Geld ist, ne?
Ja, wenn man nichts an Kosten man hätte, schon, ne? Ein Jahr lang sozusagen, ne?
Also, ja, aber selbst wenn man Kosten hat, ne? Aber damit sollte man dann doch hinkommen, ne?
Ja, auf jeden Fall, das ist sozusagen noch ein anderer Strang, den ich hier der Vollständigkeit halber nennen möchte. Ansonsten, ja, die Fragen, die ich habe, haben wir im Grunde schon besprochen, ne? Cui bono, polnische Geschäfte versus Klaus-Dieter Hagen versus der große Unbekannte sozusagen, der Kissenmörder aus dem Wald.
Der ist immer eine Option. Also ich hoffe, ihr habt jetzt die Live-Folge schon gehört.
Oh ja.
Der Kissenmann ist immer eine Option. Der ohne Scheiß, irgendwann in 5 Jahren Da kommt raus, dass es den wirklich gibt und wir stehen richtig dumm da. Und der Daniel hat dann einfach so richtig Oberwasser. Weißt du, der hat schon immer gewusst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Er hat aber auch nicht locker gelassen gestern damit.
Nee, ne? Er hat es immer wieder aufgegriffen. Ne? Ja, das aber, hat ihn so richtig... Eins muss ich sagen, das ist mir dann gestern Abend gar nicht so eingefallen, so beim wo wir darüber gesprochen haben, aber heute Morgen beim Spazierengehen dachte ich so, er hat natürlich insofern recht, so ein Kissen ist sehr unauffällig, ne? Mhm. Wenn du nachts irgendwo unterwegs bist und du wirst vielleicht gerätst an irgendeine Polizeikontrolle, ne, dann ist so ein Kissen schon unverfänglicher als eine Kettensäge beispielsweise, ne? Also ja. Es ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn man
es ist jetzt die Frage, ob ein Kissen auch so eine Art einzigartigen, uniken Federabdruck hat, ja, den man dann nur auf das eine Kissen zurückführen kann, weißt du?
Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Also so früher so handgestopfte Daunen ja. oder so safe.
Von dieser einen aber heute, Gans wo das, und so, ja.
Ja, also heute, wo das alles so Fabrikschaumkram ist, da kannst du dann eventuell die Marge bestimmen, dann kannst du sagen, das ist irgendwie in, keine Ahnung, der und der Fabrik in Wuhan gepresst worden oder so, aber ich, also, ja.
Ja, auf jeden Fall, also das ist einfach immer noch ungeklärt. Damit endet im Grunde jetzt auch leider meine Erzählung so. Ne? Wie gesagt, wir wissen nicht, wurde das von langer Hand geplant oder war das möglicherweise eine Affekttat? Ne? Wie wurden die Leichen, möglicherweise die Leichen, verschwunden? Wie sind sie verschwunden? Wie wurden sie abtransportiert? Wo sind sie hingebracht worden? Was war mit diesen beiden Autos, die am Vorabend dort geparkt haben? Was ist mit den beiden Autos?
Waren das eventuell Helfer von Klaus? Waren das Menschen, die gar nichts damit zu tun haben? Ja. Waren das die großen Unbekannten? Ne? Das weiß man ja
ganz
auch nicht.
Ganz genau, ja. Es kann natürlich auch sein, dass in so einer Gegend einfach Diebesbanden Leute ausspionieren, ne? Wo sie sehen, da scheint Geld dahinter zu sein. Ne? Auch gerade das Haus der Hagens, zumindest im aktuellen Zustand, ist jetzt kein Hochsicherheitstrakt. Ne? Also das war so ein... Da war so ein Zaun, da war auch eine Hecke, aber man kommt auf jeden Fall gut aufs Grundstück, glaube ich. Und das darf man sich jetzt nicht so völlig zu verbarrikadiert vorstellen. Ne? Also
ja, wer lebt auch so? Ne? Genau. Ich meine, wir
gut, mit 15 Millionen würde ich mir das vielleicht überlegen, ehrlich gesagt, ob ich da mal ein paar Sicherheitskameras montiere oder so. Ne? Aber das war anscheinend
ja auch
nicht
der Fall. Land. Ja. Also ja. Wir leben in einem sehr, sehr sicheren Land, ne? Auch wenn wie gesagt, Medien und manche politische Vertreter irgendwie alles daran setzen, irgendwie ein anderes Bild zu erzeugen. Und es ist jetzt halt nun mal deutlich sicherer, als es in den 90ern war. Und in den 90ern haben wir schon super hohe Sicherheitsstandards gehabt. Ne? Also das ist, da muss man sich nicht in so einer gated Community irgendwie einschließen.
Definitiv, ja.
Das ist ja auch kein Leben. Ich frage mich halt auch immer, wenn ich Kohle hätte, wenn es irgendwie Fälle gibt, die in so Communities spielen, beispielsweise... der doch recht bekannte Fall Oscar Pistorius, Rivers Steenkamp in Südafrika.
Der hat mich auch richtig geflasht damals, also wow.
Den werden wir auch mal noch besprechen, cool. Den finde ich nämlich auch eigentlich relativ spannend. Total. Und das ist ja auch so eine gated Community gewesen in Südafrika, ne? Und ich denke dann immer, was ist das, was ist dieser Reichtum und dieser hohe Lebensstandard wert, wenn du irgendwie deinen Gebäudekomplex nicht verlassen kannst, weil du Angst haben musst. Ne? Das ist genau wie...
Total, du fährst dann halt irgendwie von der Arbeit, wenn du überhaupt arbeitest, irgendwie, ne, machst du dann vielleicht in deinem Hochhaus noch im Sportstudio Sport in einer super reichen Ecke, dann fährst du aus der Tiefgarage in die Gated Community oder möglicherweise in irgendein Einkaufszentrum, irgendeinem Mall, wo du dann wieder unter deinesgleichen bist und im Grunde hast du nur so ganz kurze Wege, wo man dann wirklich sich bewegen kann, ne? Weil alles andere dann vermeintlich zu gefährlich sei oder so.
Ja. Ein Familienmitglied von mir hat in Kapstadt gearbeitet, irgendwie eine Zeit lang in einem sehr, sehr hochkarätigen Beruf. Und die ist dann immer mit einem Helikopter ins Büro eingeflogen worden.
Meine Güte.
Weil auch der Straßenweg irgendwie so unsicher ist und hat dann aber im Feierabend die Wohnung nicht verlassen. So. Man ist dann quasi zu Hause geblieben so und ich denke mir so, yo, du verdienst halt Geld, das ich in meinem Leben niemals sehen werde, aber du hast halt auch nichts davon, so, weil du einfach noch nicht mal deine Wohnung verlassen kannst. Ne?
Ja, 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 voll. Krass, ja. Ja, also was ich halt bemerkenswert an unserem Fall noch finde, ist, wie gesagt, dass man keinerlei Infos zu irgendwelchen Familieninterna hat. Ne? Also auch, wie gesagt, was sagt die Haushälterin, was ist mit Alexander C., mit dem Freund, was ist auch mit der Freundin aus dem Türkei-Urlaub los, Verwandte, im Grunde sagen aber auch, sagt der Staatsanwalt zu Robin Fassbinder auch 2014 in einem Interview, vom WDR im Grunde, es gibt keinerlei Anhaltspunkte darauf, dass es irgendwelche Feinde oder Probleme gab. Ne?
Das heißt nichts.
Genau, das heißt
also nichts,
aber trotzdem, es wirkt zumindest jetzt nicht so, als gäbe es da irgendwie größere Verdachtsmomente. So, ne? Und was ich aber noch erwähnenswert finde, ist auch, dass wir auch gar nicht vom Verhältnis der Eltern zu Klaus Hagen wissen. Ne? Doris,
nichts, genau.
Wenn man das jetzt mal runterrechnet, ne? Sie war ja 47 zum Zeitpunkt des Verschwindens, ihr Sohn war 28, also sprich, sie war erst 19 bei der Geburt von ihm. Ne? Was sozusagen ihre Geschichte ist, wissen wir ja auch gar nicht, ne? Wer der Vater ist, wo sie sozusagen herkommt. Ne? Und man kann dann natürlich auch nur mutmaßen, was da los war und keine Ahnung, wie sie dann zum Beispiel auch ihren späteren Ehemann Winfried Hagen kennengelernt hat, aber ja, das finde ich so ein bisschen frustrierend daran, ne? Dass man gesetzt dem Fall, dass wir jetzt dieser möglichen These folgen, dass Klaus darin verstrickt ist, wissen wir gar nicht, wie kommt das denn? Also was ist er für ein Mensch gewesen? Was war sein Verhältnis, dass er wirklich seine Mutter umbringen könnte? So, ne?
Ja. Wobei das natürlich auch immer was ist, was wir immer wieder sehen. Ne? Also es gibt so viele Verbrechen im Familienkreis, wo Kinder ihre Eltern töten für Erbe oder um irgendeinen Schein aufrechtzuerhalten. Das ist auch eine Motivlage, über die wir auch noch sprechen werden im Podcast-Kontext. Ne? Oder beispielsweise auch der Fall Jennifer Pan, den wir schon besprochen haben, wo die junge Frau ihren Eltern vorgegaukelt hat, sie würde irgendeine medizinische Karriere eingehen. Und als die auf die Schliche gekommen sind, mussten die dann sterben, weil man halt einfach diese Schmach nicht eingehen wollte, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht, das man sich gebaut hat. Ne?
Ja, ja.
Also es gibt mannigfaltige Motivlagen und Erklärungen für Morde, auch eben an Leuten, die einem sehr, sehr nahe stehen. Ne? Also
definitiv.
Das hätte Klaus jetzt nicht exklusiv für sich, sage ich mal.
Definitiv. Das Einzige, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist, dass in einem Film vom WDR, wo die auch am Tatort sind, oder am möglichen Tatort, muss man ja sagen, da gehen die halt auch auf den Tennisplatz direkt daneben und finden da 2014, also wie gesagt 20 Jahre nach dem Verschwinden, auch tatsächlich ehemalige Bekannte vom Ehepaar Hagen. Und eine sagt, dass sie irgendwann gedacht haben, dass das Ehepaar untergetaucht sei. Also das fand ich so ein bisschen herausragend, weil da ja zumindest was anklingt, wo man denkt, warum sollte ein gut situiertes Privatierspaar mit einem Sohn, der da wohnt und so weiter, einfach untertauchen? Ne? Das klingt irgendwie mafiöser, als es jetzt so den Anschein gemacht hat. Ne?
Ja, vielleicht wurde da immer so ein bisschen gemunkelt. Ne? Vielleicht wusste man, dass der Geschäfte mit dem Osten macht, aber wusste nicht so richtig was und der hat das vielleicht immer so, ach, will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Und dann wurde da vielleicht so, dann wurden da so Club-Legenden, so Seemannsgarn-mäßig gesponnen und das wurde vielleicht größer gemacht, als es war. Ne? Vielleicht gab es natürlich auch wirklich Anzeichen dahingehend, dass, und wie gesagt, wir dürfen es auch nicht ausschließen als mögliche Erklärung, dass da wirklich die Lösung zu finden ist. Ne? Wie du schon sagst, wir haben hier einen Fall, wo wir leider an objektiven Fakten sehr, sehr wenig vorliegen haben, aber das, was wir haben, deutet halt schon in Richtung des Sohnes. Und ich finde da, wie gesagt, auch tatsächlich diese Klage gegen den Onkel, das ist irgendwie auch ein relativ starker Fingerzeig, zumindest, dass das ein gieriger junger Mann ist. Ne? Also junger Mann jetzt ja auch nicht mehr, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Was halt wir wissen, ist, dass die Freunde und die Freundinnen des Ehepaars die nicht vergessen können. Die Freunde schalten auch zum 10. Jahrestag, also 2004, eine Anzeige im Generalanzeiger und erinnern im Grunde an diese spurlose Verschwindende. Die schreiben damals, 2004, ich lese das mal vor, weil ich das sehr, sehr anrührend fand, Freunde vermissen ihre Freunde. Was immer am 13. Juli 1994 oder danach mit euch geschehen ist, für uns ist die Ungewissheit über euer Schicksal unerträglich. Das hat mich sehr angerührt und noch mehr hat mich ehrlich gesagt angerührt, dass vor einigen Tagen erst zum 30. Jahrestag, ne, wenn wir jetzt 2024, ein Freundeskreis eine erneute Anzeige geschaltet hat. Also 30 Jahre nach dem Verschwinden, ne, wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie alt das Ehepaar Hagen jetzt wäre, wären wir auch so, ne, bei den Freunden, wenn die gleich alt sind, in den 70ern, 80ern. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, es ist nicht Wahnsinn, es ist total bewundernswert und total schön auf einer schrecklichen Art und Weise, dass diese Freundschaften anscheinend so lange wären und dass ja, dass die einfach immer noch nicht aufgeben, beziehungsweise dass sie einfach wissen wollen, was dahinter steckt, ne? Und Ruhe haben möchten, vielleicht einfach in der Gewissheit, was passiert ist. Ich glaube, denen geht es gar nicht mehr darum, wer das war oder so oder was genau passiert ist. Ich glaube, die haben die Hoffnung aufgegeben, das Ehepaar jemals wiederzusehen. Das schreiben sie in der aktuellen Anzeige zumindest. Aber das kennt man ja aus vielen Fällen, ne? Dass Angehörige sagen, wir wollen einfach nur genau wissen, was passiert ist. Wir wollen keine Vergeltung oder so. Wir möchten einfach nur die Gewissheit haben. Ne?
Ich finde das sehr berührend und ich finde, das ist eigentlich ein relativ cooler Schluss für die Geschichte. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich dann auf die Community verweise und darauf, dass ich gerne eure Theorien und Gedanken dazu hören möchte in PNs oder als Kommentar unter dem jeweiligen Post zu dem Fall. Denn ich glaube, wir haben da schon so ein bisschen zugesagt, was man zu sagen kann. Ich will dann ganz kurz noch den Gedanken loswerden, dass ich glaube, dass Leute, die so intensiv offensichtlich in so einen Freundeskreis eingebettet sind, dass da wieder diese Sache, dass die in Urlaub fahren und keiner Bescheid weiß, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ich glaube, da hätte irgendwer Bescheid gewusst, das ist dann auch wieder so ein bisschen, wenn dieser spontane Urlaub nicht stattgefunden hat, dann ist wieder die Täterschaft des Sohnes auch wieder wahrscheinlicher. Ne? Also wie gesagt, lasst uns bitte wissen, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Wenn ihr noch keine Mitglieder in der Community seid, dann werdet das. Großes Ziel für mich persönlich, 5000 zum Jahresende, das sind noch, ich glaube, 130 oder so, die uns fehlen. Das sollte machbar sein. Ja. Und natürlich darf man da nicht aufhören. Ich habe Großes vor. Ich habe mir für nächstes Jahr dann gedacht, warum nicht Verdopplung anstreben, Operation Verdopplung. da werde ich dann, das wird wahrscheinlich ein scheiterndes Ziel, weiß man nicht. Aber man weiß es nicht, man muss sich große Ziele setzen. Seid bitte dabei, seid Teil der Community, dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt eure Gedanken mit uns austauschen. Ihr seht, wann das nächste Mal eine Live-Show stattfindet, dann seid ihr live dabei, wenn Daniel irgendwelche ominösen Serientäter erfindet.
Ja, und auch wenn man mit Instagram nichts am Hut hat, macht einfach ein Geisterkonto ohne Profilbild, ohne alles, mit irgendeinem Fake-Namen, einfach nur um Blutrausch zu folgen. Und wenn ihr nach ein paar Wochen merkt, das ist es doch nicht, dann könnt ihr es ja wieder löschen, aber ich würde es auf jeden Fall echt auch sehr empfehlen. Ich würde gerne noch einen kurzen Satz zu dem Fall als Abschluss von meiner Seite aus sagen, nämlich wir haben jetzt 30 Jahre nach dem Verschwinden. Die meisten Tatbestände sind wirklich verjährt. Ne? Wir wissen, Mord verjährt in Deutschland nicht, allerdings alles andere schon. Also auch Beihilfe zum Mord verjährt. Die Belohnung von im Grunde jetzt 500.000 Euro ist immer noch aktiv. Und ja, daher möchte ich nochmal im Grunde einen kleinen Appell hier rausgeben zum Schluss, dass ich einfach für die Familie und Freundinnen hoffe, dass sich möglicherweise ein Mitwisser oder ein Zeuge, Zeugin noch meldet oder möglicherweise auch ein Mittäter, Mittäterin, dass halt das Schicksal aufgeklärt werden kann, ne? Einfach damit es nicht für immer mysteriös bleibt.
Da liegt jetzt wirklich gutes Geld auf der Straße, was selbst für Mittäter wirklich risikolos einzufordern sein könnte. Ne? Das ist wirklich ein krasses Szenario, aber vielleicht verhilft das nochmal zu irgendeiner Art von Klärung, das stimmt.
Ja. Ja, das war's. Das war der Fall, das mysteriöse Verschwinden von Doris und Winfried Hagen aus Bonn-Heidebergen.
Ja, ich find's geil, ich find's cool, dass du den mitgebracht hast, dass ich den nicht kannte. Ich find's generell cool, wenn andere Leute hier Fälle vorstellen, wenn ich so ein bisschen die Füße hochlegen kann, gerade ja, nach so einem, gerade nach so einem intensiven True Crime-Wochenende. Ja. Ja. Ich meine, guck mal, Freitag war Steffen da. Gestern der Auftritt, heute du, ne, das ist so viel True Crime in 3 Tagen, das ist wirklich unfassbar.
Ja, total.
Insofern geil, dass ich jetzt zumindest in diese passive Rolle des Erzählers, des Zuhörers schlüpfen konnte. Und man hört das ja meiner Stimme noch so ein bisschen an. Mein Hals kratzt auch immer noch so ein bisschen. Ich habe manchmal so Stimmversagen. Gut, du warst jetzt stimmlich auch ein bisschen angeschlagen und ja, du hast das trotzdem sehr, sehr gut durchgezogen. Ich bin, da mag man dir bitte auch das ein oder andere Räuspern zwischendurch verzeihen. Laura war nämlich auch erkrankt die letzten Tage, genau wie ich auch. Unsere Stimmen waren beide sehr angeschlagen, also ja.
Hust.
Hast du denn ein One Love oder ein Dislike oder sowas mitgebracht?
Ja, ich habe ein One Love mitgebracht. Und zwar war es jetzt so irre heiß noch die letzten Wochen. Und da habe ich mal sehr gerne ein Getränk gemischt. Ich glaube, das habe ich nicht persönlich erfunden, aber es war irgendwie geil. Deswegen möchte ich es gerne mit der Community teilen und auch vor allem wissen, was du und Daniel davon haltet. Nämlich habe ich mir Espresso gekocht, dann Zucker reingemacht in den heißen Espresso, abkühlen lassen, in Eiswürfelförmchen gegossen und mir dann einfach immer, wenn ich einen Kaffee haben wollte, dieser Espresso-Eiswürfel in ein Glas Milch geballert. Manchmal noch so ein bisschen Zuckersirup drauf gemacht, wenn man es süßer mag. Und das war extrem erfrischend, weil ich war irgendwann mal in Bangkok und da habe ich super gerne Eiskaffee getrunken, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich dann in der Hitze auch noch einen heißen Kaffee trinke, dann bricht bei mir komplett der Schweiß aus und dann ist es wirklich kein Vorteil, sage ich mal. Ne? So.
Ja, und in den letzten Wochen hat es sich in den letzten Wochen hat es sich bei uns ja auch angefühlt wie in Bangkok aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit.
Ja,
ne?
Ja, total.
Das waren vergleichbare Zustände. Ich find's geil. Meine Mutter hat schon, als ich noch ein kleines Kind war, also es gab bei uns immer Espresso nach dem Essen. Meine Mutter hat ja, bevor sie meinen Vater geheiratet hat, auf Sizilien gelebt, war mit einem Sizilianer verheiratet.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Und dadurch eben, die hat ja 1000 Sprachen auch fließend gesprochen und unter anderem Italienisch und war halt eben auch eine große Freundin der italienischen Lebensweise und so. Deswegen, ich bin auch mit der italienischen Küche sehr nah aufgewachsen. Also es wurde sehr viel Italienisch gekocht bei uns und meine Mutter hat auch immer mit Mangiare zum Abendessen gerufen und so, ne? So, keine Ahnung, es war so. Ja, und es gab halt immer Espresso und nach jedem Essen gab es Espresso. Auch für mich als Kind, also so ab 10 oder so, was vielleicht fragwürdig ist.
Das erklärt einiges.
Und es gab auf jeden Fall immer auch so, genau, so Espresso-Eiswürfel im Sommer zum Erfrischen. Das fand ich immer schon total geil. Also cool. Riesig. Ja.
Ja.
Riesig.
Ja, das ist, also ich habe.
Zum Thema irgendwie zu früh für Kinder, ne?
Ja.
Ich bin auch nicht nur zu früh ans Koffein rangeführt worden. Du hast gesagt, das erklärt einiges. Ich habe noch eine Geschichte, die vielleicht noch mehr erklärt.
Hau raus.
Und zwar hatte ich meinen ersten Vollrausch mit 4 Jahren und
lass mich raten, es wurde eine Dose Faxe-Bier über deinen Kopf versehentlich ausgegossen. So bei Oma links, weißt du, so, oh, der Zaubertrank.
Er ist als Kind in den Zaubertrank gefallen. Ja.
Du warst
ich weiß
bei
nicht,
der Faxe-Brauerei-Besichtigung.
Nee, es gibt auch noch, leider gab es auch noch einen Film von diesem schicksalshaften Tag. Es war natürlich ein Unfall, also das muss man vorweg schicken. Damals in den 80ern, 90ern, da war etwas sehr in, das nannte sich Rumtopf. Das waren so, da hatte man so Punschschalen und da kam halt Obst rein und dann wurde das so mit Rum eben aufgegossen und mit diversen anderen Dingen. Und dann hast du halt so eine Bohle gehabt, ne, die natürlich ordentlich gescheppert hat auch. Und wie das die Natur der Sache ist, zieht der Alkohol ja auch krass in diese Früchte rein, wenn die dann so eingelegt sind. Ne?
Das ist ja immer das Gefährlichste.
Ja, und meine Eltern haben da offensichtlich so eine Sommerparty gegeben und das war so alles vorbereitet im Haus irgendwie. Und die haben dann draußen alles schön gemacht und mein Vater hatte seine neue Super-8-Kamera eingeweiht und hat dann so gefilmt, so das Feuer und irgendwie die Grillstelle und so, ne? Und ich habe offensichtlich in der Zeit unbeaufsichtigt dieses Obst genascht aus dieser Schale.
Scheiße.
Und dann gibt es halt diesen Film, der dann da irgendwie so das Grillbankett zeigt, so mehr oder weniger. Und auf einmal gibt es so im Hintergrund so Geräusche, die immer näher kommen. die Kamera schwenkt. Und dann komme ich 4 Jahre nackt. Aber Gummistiefel.
Oh mein Gott.
Offensichtlich Sternhagel voll singend um die Ecke. Ja, Bild für die Götter auf jeden Fall.
Unfassbar. Ja. Es gibt mir auch so ein bisschen so Massenmörder-Vibes, weißt du, so nackt, aber mit Gummistiefeln und singend.
Oh, ja, aber nackt und Gummistiefel war, also es gibt ja unheimlich viele Kinderfotos, so, das war so mein Look für die Zeit.
In 80er,
für die Zeit, so sag ich mal so. Ja, so 3 bis 6 oder so, ne? War das so mein Alltagslook im Sommer, ne? Ja,
ja, also ja, so, macht man heutzutage auch nicht mehr mit den ganzen Handys und so. Ich glaube, da hat man irgendwie mehr Manschetten, aber ich meine, man ist für alles gewappnet, ne? Wenn man mal schnell irgendwie muss, aber auch wenn irgendwo
richtig.
Was Blödes auf dem Boden liegt oder so. Also das im Grunde immer
win-win. Das Grundstück meiner Eltern ist quasi auch nicht einsehbar von außen. Also es ist so durch Hecken, durch hohe Hecken komplett abgeschirmt, ne? Da gibt es ja noch so ein Nachbargrundstück hinten raus, dann kommt da auch Wald und da ist halt direkt auch ein Bach hinterm Haus gewesen. Mhm. der dann aber auch von der anderen Seite aus nicht so gut einsehbar gewesen ist. Und ich habe halt als Kind quasi nonstop in diesem Bach gespielt. Ja. Ne? Gerade halt im Sommer, wenn es heiß war, ne? Und dann deswegen die Gummistiefel. Ja. Ne? Cool. Aber halt ansonsten ist halt Nacktheit einfach da, keine Ahnung, ne? Ist halt perfekt.
Ja.
Aber ja, es war eine unbefangenere Zeit zum Großwerden, das stimmt.
Ich würde auf jeden Fall gerne die Geschichten oder die Gesichter von den Gästen sehen. so ein nackter Vierjähriger durch die Büsche rennt und komplett besoffen ist und ein schönes Liedchen singt. Da, ich glaube, in solchen Momenten, da urteilt man gar nicht über die Eltern, sondern man denkt nur so, Gott sei Dank ist das gerade nicht mein Kind.
Ja, Gott sei Dank ist das nicht mein Kind. Ich habe nur eine noch peinlichere Alkoholgeschichte mit meinen Eltern und Freunden von meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt erzählen sollte oder lieber nicht, aber die ist.
Jetzt hast du sie schon angeteasert. Wir sind ja unter uns.
Da war ich halt 16 und nicht 4, deswegen ist das ein bisschen problematischer. Da waren meine Eltern auf irgendeiner Geburtstagsparty von Freunden und ich war halt auch mit und da waren noch so ein, zwei andere jüngere Leute. Ich war 16. Und ich habe dann irgendwelchen Likör getrunken und da viel zu viel davon und irgendwie so 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts war die Party so geteilt. So die Männer saßen so oben im Wohnzimmer und haben so Zigarre geraucht und sich unterhalten und die Damen, die saßen alle so im Keller. Und das war halt so ein Partykeller, so mit Theke, aber auch so ein bisschen so Wellnessbereich, aber alles offen und einsehbar. Ne? Und ich bin dann irgendwie um 2 Uhr nachts in diesen Keller, wo halt nur die ganzen Frauen saßen. Hab mich komplett ausgezogen, in den Whirlpool gesetzt und reingekotzt. Und dann wurde mein Vater gerufen, dass er mich bitte ins Bett bringen soll. Und dann hat er mich so geholt und ich bin dann auf dem Weg raus aus dem Keller 3-mal gegen die Wand gelaufen, weil ich die Tür nicht getroffen habe. Oh, und das wurde mir sehr lange noch nachgehalten, diese Geschichte. Ja, ich musste mir das sehr, sehr oft anhören.
Wie ist deine Beziehung zu Whirlpools mittlerweile?
Ich liebe sie. Ich liebe Whirlpools. Natürlich ohne zuvor ohne halt dem Alkohol drin, zu sehr zugesprochen zu haben,
Wenn das dann so warm blubbert, dann verteilen sich die Gerüche bestimmt auch gut. Oh Mann, ey. Ja, da kann ich leider nicht mit dienen mit solchen Geschichten, aber ich kann nur sagen, meine erste Alkoholerfahrung war auch in Anwesenheit meiner Eltern, auch aus Versehen tatsächlich, weil wir auf einer Hochzeit waren von irgendwelchen Verwandten auf dem Land und meine Mutter brachte irgendwann so kleine Gläser mit einer roten Flüssigkeit und dachte, oh, guck mal, hier gibt's Erdbeersaft. Und dann habe ich einen getrunken und ich glaube, mir ist dann als Einzige aufgefallen, dass da Alkohol drin sein muss und es war halt Xuxu. So. Und meine Mutter trinkt halt keine Kurze so.
Das ist Erdbeersaft.
Und hat die einfach freudestrahlend an ihre 13-jährige Tochter ausgeteilt. Ja, aber ich habe es ja auch, glaube ich, nicht direkt gesagt, sondern erst mal ein paar mir genehmigt oder so.
Das Zeug fand ich auch so geil, muss ich sagen. Super lecker. Ja. Ach ja. Ich habe kein One Love dabei. Ich hatte irgendwie eins, das ist mir aber entfallen. Komisch, vielleicht komme ich nochmal drauf. Aber ich habe einen philosophischen Ansatz zum Dislike heute dabei.
Hau raus.
Und zwar gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man nicht leiden kann und die man auch einfach aus guten Gründen nicht leiden kann. Der Daniel hatte mal Arschloch-Aufkleber dabei, also so Aufkleber, die man einfach nicht abbekommt. Und
ich erinnere mich.
Super, ne? Und es gibt einfach viele, viele Dinge, die einem das Leben wirklich schwer machen, finde ich, und die man zu Recht hasst. Aber ich will ganz kurz eine philosophische Erkenntnis in den Raum stellen, die ich gemacht habe und vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken animieren. Und zwar finde ich, unsere Abneigungen und Dinge, die wir scheiße finden, Dinge, die wir hassen, sagen oft sehr viel über uns aus und über Dinge, die uns an uns selber stören.
Das stimmt.
Konkretes Beispiel. Wir haben oft genug davon gesprochen, dass ich mal in so einer depressiven Phase gesteckt habe, auch relativ lange, und dass das irgendwie super schwierig war für mich. Ich habe dann auch irgendwie so eine Zeit lang so, weiß ich nicht, Content konsumiert, beispielsweise True Crime Podcasts oder so, YouTube-Videos, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich den Präsenthörern gegenüber den Podcastern, den Hosts, so eine richtige Abneigung entwickelt habe. Ne? So, obwohl ich fand den Content gut, ich fand die eigentlich auch nicht unsympathisch, aber ich fand die dann irgendwann so richtig scheiße. Und ich habe mich dann gefragt, warum finde ich diese Leute jetzt scheiße? Und mir ist aufgefallen, ich finde die scheiße, weil die etwas tun, was ich insgeheim selber gerne tun würde, aber ich stecke in so einem Loch, ich komme nicht raus, ich bin unzufrieden mit meiner Situation Und das ist gar nicht, dass ich die scheiße finde, das ist, dass ich die darum beneide, dass die etwas tun, was ich gerne tun würde, beziehungsweise ich mich selber dafür nicht mag, dass ich den Arsch nicht hochkriege und das auf die projiziere. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, ja, absolut weiß ich, was du meinst. Ich glaube, das ist extrem und menschlich so. Ich glaube, das hat, das ist ein super unangenehmes Gefühl, Neid. Und man macht das so ganz schnell weg, weil man möchte halt kein neidischer Person sein, keine neidische Person sein. Ne? Es ist nicht in seinem Selbstbild sozusagen vorgesehen, dass man sagt, ah ja, ich bin halt eine neidische Person. Das möchte man nicht. Ne? Man möchte auch nicht so wahrgenommen werden. Deswegen glaube ich, ist es super oft, dass man das so überlagert, so mit anderen Gefühlen. Und das ein bisschen verdeckt, ne? Und denkt so, oh, voll die nervigen Leute oder ultra peinlich oder ultra schlecht, wie die das machen oder so. Ne? Aber eigentlich hat man da so Hintergedanken, ne? Dass man das gerne selber hätte oder so, ja.
Und das ist einfach so eine, das ist, ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, dass das so eine Loser-Mentalität ist, die mich klein hält und dass ich dann einfach irgendwie lieber wirklich versuchen sollte, was selber zu kreieren oder was umzusetzen, etwas zu tun, worauf ich stolz sein kann, statt andere dafür scheiße zu finden, dass sie es tun, ne? Und das ist halt etwas, was ich irgendwie so als Diskussionsanstoß reinbringen wollte, unbedingt. Weil ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, so, die diesen Podcast hören und denen es irgendwie ähnlich geht, die so diffuse, schlechte Gefühle anderen Menschen gegenüber manchmal haben und nicht wissen, woher das kommt. Ne? Hinterfragt eure schlechten Gefühle, hinterfragt eure Abneigungen, das verrät euch viel über euch und manchmal ist es wirklich darauf runterzubrechen, dass man selber in irgendeiner unzufriedenen Situation steckt und was ändern möchte und das einfach nur projiziert auf andere
Total.
Leute. Ne?
Und ich glaube, dass das wird ja manchmal auch im privaten Umfeld eigentlich eher durch die Verschleierung, sage ich mal, schlimmer, als wenn man es offen ansprechen würde. Ne? Also ich kenne einige Geschichten, wo Leute halt plötzlich unfassbar neidisch waren auf gute Freunde oder Bekannte wegen Job oder wegen, ne, nach dem Studium ein mega geiles Praktikum, wo man auch gerne hin wollte. Ja, ja, oder ich sag mal Thema Kinderwunsch oder so. Ne? Wenn es bei einem selber nicht klappt, dass man dann selber wirklich Hassgefühle gegen jede Schwangere entwickelt oder so. Ne? Haben mir schon ein paar erzählt. Und der Punkt ist halt meiner Ansicht nach, also es ist jetzt ein bisschen anders als bei dir, ne, natürlich, weil du aus deiner Geschichte herauskommst. Aber ich glaube, wenn man sowas beim offen argumentieren kann oder einfach sagen kann, so, boah, ich bin echt ein bisschen neidisch gerade auf dich, mega cool, das hätte ich auch gerne, ne? Wenn man so in so einen Modus operandi kommen kann, ne? Das geht jetzt bei deinem Beispiel nicht, weil du ja mit den Podcastern nicht persönlich interagiert hast, sag ich mal, aber
doch, also ich kann dir gleich noch was kurz zu sagen.
Ja, gerne. Und ich glaube, dann, da hat man schon einen riesigen Berg im Grunde geschafft, weil man eine Offenheit hat, wo man auch darüber sprechen kann, so, ne? Weil man, wenn man es nicht so für sich einkapselt und so innerlich so die Faust ballt, sondern weil das ja auch ein Gesprächsangebot ist. Und Neid ist, glaube ich, etwas, was jeder verstehen kann, dass es ein ätzendes Gefühl ist, aber was halt auch jeder nachvollziehen kann, weil jeder mal irgendeinen Bereich hat oder hatte, wo er das hatte, so, ne, das Gefühl von
Neid. Also im privaten Umfeld hatte ich das nie, da habe ich immer jedem alles gegönnt, ne? Also auch wenn es mir noch so scheiße ging und ich hatte also wirklich Zeiten, da ging es mir ganz, ganz dreckig und ich hatte wirklich auch nichts, ne? Aber ich habe trotzdem immer so den Leuten, die ich mochte, immer jedem alles gegönnt. Das muss man halt wirklich,
also das zeichnet dich, glaube ich, auch einfach, ne, total aus als Freund, also. Ja.
Aber zum Thema, man hat keinen direkten Kontakt mit den Podcastern. Ich hatte das nie tatsächlich, aber ich hatte vor einiger Zeit hat mir jemand aus der Community geschrieben, dass sie uns früher total gerne gehört hat, aber dass wir jetzt, und das war, als wir gerade angefangen haben mit Holy, und dann meinte sie irgendwie so, ja, es geht jetzt nur noch so um irgendwie, es geht bei euch nur noch darum, Dinge zu konsumieren, das finde ich unsympathisch, ich bin raus. Und ich dachte mir so, aber das ist ja gar nicht so. Also ich finde, wir machen relativ unaufdringlich Werbung. Also ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, uns zu unterstützen, ne? Aber sowas wie Ko-fi oder so erwähnen wir so gut wie nie. Ne?
Ja.
Amazon Wishlist erwähnen wir so gut wie nie, unseren Store oder was weiß ich was. Und da habe ich halt auch zu der Person gesagt, so pass auf, ich glaube nicht, dass wir uns als Personen geändert haben, so im Vergleich zum Anfang. Und wenn du uns da sympathisch fandst, dann sehe ich nicht, warum du uns jetzt unsympathisch findest, nur weil wir jetzt die Möglichkeit haben, was aus dem Podcast rauszuziehen.
Ja, ja.
Und das ist auch so ein Ding, wo ich dann denke, hinterfrag doch bitte deine Gefühle dementsprechend, woher kommt diese Abneigung? Ist das vielleicht etwas, was du selber irgendwie gerne hättest oder so? Ne?
Sagt im Grunde mehr aus über die Person, ne? So als über euch.
Ja, also ich meine, klar, ist so ein, ich finde auch so Hobbygeschichten sehr sympathisch, ne? Ich mag das, wenn ich irgendwie Hobbymusiker, also Musikern zuhöre, die jetzt nicht so einem großen Label angehören oder Hobby-Podcastern, aber trotzdem denke ich doch, wenn das Leute sind, die ich sympathisch finde oder deren Kram ich feiere, dann gönne ich denen doch die Möglichkeit, auch irgendwie, wie gesagt, ein bisschen was daraus zu schlagen. Und ich finde es immer eine Frage, wie man es macht. Und ich finde, wir übertreiben nicht, wir wollen nicht übertreiben mit all diesen Dingen.
Ich habe irgendwie 3 Jahre lang ohne jegliche Werbung für externe Partner sozusagen verbracht. Und dass ihr jetzt coolerweise halt den ersten Deal mal an Land gezogen habt oder halt umgesetzt habt, weil ihr auch hinter dem Produkt steht, finde ich auch in dieser Welt, in der wir uns ja bewegen, in keinster Weise irgendwie verwerflich oder ja. So. Ne?
Und wir,
man muss ja auch sagen, ihr habt halt nicht das 15 Millionen D-Mark-Erbe im Nacken, glaube ich.
Eben.
Und ne, man kann, also es wird wahrscheinlich eh nie in keinster Weise eure Bemühungen irgendwie angemessen vergüten, sage ich mal, im Sinne von Stundenlohn oder so, wenn man das umrechnen würde. Es bleibt ein riesiges Herzensprojekt von euch. Und dass man da einfach mal ein bisschen was wieder reinholt, auch mit eurem Shop oder so, finde ich absolut verständlich und
ja,
cool.
Und ich
freue mich da einfach mega drüber, weil es halt auch eine Art von Grad der Professionalisierung ist, ne? Dass auch Leute euch wertschätzen ja auch, ne? Wenn man euch als Kooperationspartner anfragt. So, ne? Das zeigt ja auch, wie weit ihr es schon geschafft habt.
Ich denke halt auch mit so Sachen wie mit dem Shop oder mit Live-Auftritten oder eben auch Holy, da bekommt man ja auch einen Gegenwert. Wenn man uns da unterstützt, bekommt man halt entweder die Klamotten, man bekommt einen schönen Abend oder halt was Geiles zu trinken, ne? Klar, wenn man uns jetzt bei Ko-fi was spendet oder über die Amazon-Wishliste was kauft, dann ist das ein Geschenk. Aber wir zwingen niemanden, das zu tun. Wir freuen uns über Leute, die nur zuhören. Das ist dann einfach eine Wertschätzung von euch. Aber ich will ganz kurz da anmerken, in einfach auch so in privater Sache, damit ihr auch versteht, wo ich herkomme. Ne? Ich hatte nicht nur irgendwie eine depressive Phase, wo es mir ein bisschen scheiße gegangen ist. Ich habe wirklich zu dieser Zeit alles verloren, was ich hatte. So, ne? Und ich habe quasi aus dem Ruinen meiner vorherigen Existenz, aus dem Nichts, jetzt mir ein halbwegs, also ein gutes Leben aufgebaut. So, ich habe diese Ausbildung gemacht. Ich lebe jetzt in einem Standard, den ich cool finde. Ich habe diesen Podcast gestartet, auch aus Therapiegründen. Aber ich habe sehr, sehr viel hinter mir gelassen und sehr, sehr viel verlieren müssen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen, das heißt, deswegen finde ich es auch legitim, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme halt so ein Werbeangebot mit, ne? So, ich kann das gut gebrauchen, so ist es nicht, ne? Und trotzdem machen wir es halt eben nur für Sachen, hinter denen wir halt total stehen, so. Ja, das Wort zum Sonntag.
Sehr schön. Ja, und ich finde das immer noch bemerkenswert, dass du das dann gestartet hast, gerade wenn, ne, wenn du aus dieser Gefühlswelt kamst, dass du dich da rausgearbeitet hast und gesagt hast, ey, das ist eigentlich eine Loser-Mentalität von mir selber, so hast du es ja, glaube ich, genannt, weil ich das auch ganz oft bemerke, dass es oft so eine, ja, manchmal so eine Attitüde vorherrscht, dass bevor man es nicht 100% perfekt hinkriegt, macht man es lieber gar nicht. Und dann ist es immer super leicht zu kritisieren, so, ne, wenn man sich halt nicht selber ausgewagt hat.
Genau, das ist auch so, ne, dass du natürlich ganz leicht immer sagen kannst, ach, das ist irgendwie schlecht gemacht, das ist schlecht gemacht, aber man wird halt merken, wenn man es mal macht, klar schleichen sich hier und da irgendwelche Fehler ein, aber Perfektion ist halt einfach auch oder Perfektionismus ist halt auch der Feind von produktivem Arbeiten, ne?
Total.
Weil niemand perfekt sein kann, so. Und ja, genau, und ich fand es auch damals wichtig für mich, das auch ganz klar, mein Mindset zu der Zeit auch ganz klar als Loser-Mentalität zu benennen, weil ich will kein Loser sein. Ich glaube, ich kann mehr als das sein. Ne? Und ich glaube, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, in der ich ganz beschissene Gedanken hatte. Und man bekommt letzten Endes, was man aussendet, gedankentechnisch. Ne? Und wenn du dich in so einer negativen Bubble entwickelst, vor dich hin bewegst, dann wirst du auch nur Negativität bekommen. So. Aber wenn du rausgehst und versuchst, was zu tun und dein Bestes gibst und so, dann kannst du zumindest mit dem Gefühl abends ins Bett gehen, ich habe es versucht, hat halt nicht geklappt, ist egal, aber ich habe immerhin was versucht. Ne?
Voll,
ob das jetzt Arbeit ist oder so ein Hobby, aus dem man was rausholen möchte. Und ich will noch mal ganz kurz sagen, so gerade vor dem Hinblick darauf, dass dieser Podcast ja auch so ein bisschen Selbsttherapie für mich war, gerade vor dem Hintergrund bedeutet mir diese Liebe, die wir von unserer Community bekommen, unglaublich viel. Und diese Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen, euch zu sehen, euren Applaus zu bekommen und so surreal, ne? Leute, die einem nach Autogrammen fragen. Ich habe mich im Heimhoftheater gestern bedankt bei einer Person, die ein Autogramm hat, wo ich habe gesagt, ey, danke, dass ich dir ein Autogramm geben durfte, weil das einfach so surreal ist und mir das allgemein so gut tut und mich so bestätigt in dieser Entscheidung, diesen Podcast gestartet zu haben. Ne?
Voll. Und ich finde, bei dieser Debatte muss man auch immer sagen, noch zwei Punkte, nämlich erstens, ich persönlich finde, man bereut immer nur Sachen nicht gemacht zu haben, also nicht ausprobiert Absolut. Zu haben, als Absolut. Wenn man sie mal macht. Ne? So, das ganz allgemein gesprochen. Und du hast gerade Selbsttherapie gesagt, ich finde es echt krass, Fabi, dass du dich da so selber an den Haaren aus der Scheiße gezogen hast. Das finde ich nicht normal. Also es ist eine krasse mentale Kraft, die du da bewiesen hast. Und ich möchte hier noch einmal aufrufen, dass man sich auch Hilfe suchen darf. So, ne? Dass man auch, dass es Therapeutinnen gibt. Bitte geht nicht zu Heilpraktikern mit Psychotherapie-Zulassung. Die haben nur einen Multiple-Choice-Test gemacht. Sorry für den Rant, aber das geht nicht. Man muss bitte zu einem psychologischen Psychotherapeuten gehen, wenn es geht. Die bieten auch seit einigen Jahren immer Sprechstunden an. Also ne, auch wenn es nicht sofort einen Therapieplatz gibt, aber man kann, glaube ich, immer einfach mal dahin gehen und sagen, ich möchte in ihrer Akutsprechstunde und ja einfach mal vorfühlen. Und man kann auch immer sich, ich glaube 5 Therapeuten, Therapeutinnen anschauen. Da hat man das Recht, das nennt man probatorische Sitzungen. Man muss sich nicht sofort für den einen entscheiden, den man hat. Es ist natürlich immer eine Frage, ob man so eine große Auswahl hat, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich da helfen zu lassen. Man kann auch immer seine Krankenkasse anfragen, welche sozusagen die empfehlen, wer gerade einen Platz frei hat, ob die einem eine Liste schicken können. Also bitte nicht irgendwie da zögern und einfach gucken, was geht, auch da einfach mal sozusagen ins kalte Wasser springen und sich nicht da irgendwie selber kleinreden oder sagen, ah nee, ich bin ja jetzt nicht akut suizidal oder was auch immer, ich wurde jetzt nicht schwer in der Kindheit missbraucht, meine Probleme wiegen ja nicht so schwer, sondern wenn du denkst, dass du da irgendwie selber nicht mehr rauskommst, dann hast du auf jeden Fall das Recht dazu, dir Hilfe zu suchen, ne? Egal in was von der Form.
Ja, das ist ein sehr, 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 sehr gutes Schlusswort. Ich hätte das auch früher tun sollen tatsächlich, dann hätte ich mir, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit gespart, aber
jeder hat, glaube ich, seinen Weg so. Also.
Ja. Wichtiger Hinweis auf jeden Fall, definitiv. Ja, wie gesagt, mein One Love ist mir nicht mehr eingefallen. Schade. Ich habe auch jetzt, glaube ich, keinen Track der Woche mitgebracht.
Ich habe noch wie heißt das? Das One Hate.
Dislike.
Ich habe noch ein Dislike. Das holt uns jetzt mal wieder auf den Boden der profaneren Tatsachen zurück. Nämlich, ich habe hier zu Hause so ein kleines Schränkchen. Das ist so ein kleines, so ein Mini-Schreibtisch. Und der hat so 2 Schubladen. Das ist so ein antikeres Stück, so ein kleines Erbstück. Und diese Schubladen haben ein Schlüsselchen. Und der Schlüssel ist weg. Und darin, in der einen Schublade, das ist nichts Dramatisches so, ne? Da sind jetzt nicht die 15 Millionen D-Mark drin von mir, aber da sind so ein paar Sachen drin, die ich gerne hätte. Und ich stehe halt jetzt vor dem Dilemma, dass ich erstens nicht weiß, wie ich das aufkriege und zweitens nicht weiß, was mir wichtiger ist. Also einfach, dass das Schränkchen heile bleibt oder dass ich oder das ruiniere und die Schublade kannst. Aufkriege. Also wenn sich irgendjemand da draußen in der Community verbirgt, der richtig gut Schlüssellöcher hacken kann, so gibt mir ein unauffälliges Zeichen. Da bin also ich so ein bisschen genervt gerade von, weißt du? Oh, fuck.
Diese alten Kommoden, die haben ganz oft den relativ ähnliche Schlüssel. Man kann da oft Schlüssel aus anderen ähnlichen Kommoden nutzen und dann da benutzen. Also ich würde die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja, danke.
Schick mir mal ein Foto. Mein Vater hatte nämlich mal für so einen alten Schrank, den wir hatten, da ist auch ein Schlüssel abhanden gekommen. Und da hat er quasi aus einem Nagel, den er gebogen und flattgehauen hat, so einen Dietrich gebaut.
Geil.
Das hat wunderbar funktioniert. Und,
ich war so schick
mal ein Foto von dem Schlüssel.
Das mache ich auf jeden Fall. Ich war so krass genervt davon, dass ich es noch nicht mal ertragen konnte, das irgendwie bei YouTube zu googeln, weil ich bin echt nicht fingerfertig mit sowas. Ne? Ich krieg da schnell einen Hasskappe auf, wenn das nicht funktioniert. Und ich bin da nicht so gut in so feinen, granularen Geschichten. Aber wer weiß.
Okay, ein Dislike habe ich dann doch noch. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade so drüber reden. Welches Arschloch auch immer auf diese Idee gekommen ist, dass man diese Kappen von PET-Flaschen nicht mehr abnehmen kann, sondern dass sie so da dranhängen. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. Wirklich, ich hasse diese Kappen, die man nicht mehr abnehmen kann. Das ist so eine Dreckscheiße und ich sehe auch keine, wie auch immer, objektive Verbesserung, außer dass man die halt nicht mehr verliert und die als Müll irgendwo rumliegen. Ne? Wer auch immer das war, fahr zur Hölle, so. Das war mein Rant dazu.
Ja, voll. Ich hatte letztens, ich weiß ja nicht woher, ich glaube von Lidl oder so, schon ein paar Monate her, hatte ich so eine Milchtüte, die gar nichts hatte, die wie in den 90ern, in den goldenen 90ern, wie 1994, ne, musste man halt eine dieser Ecken so aufklappen, dann so überbiegen und dann konnte man so einen Trichter rausmachen. Da ist so, hä? Warum ist das eigentlich abgeschafft worden? Mega geil. So, hast du halt gar kein Plastik dran. So, what the fuck? Also.
Das Unpraktischste, was es jemals gab, ist, das waren diese Milchtüten, die wirklich Tüten waren. Kannst du dich an die erinnern? Die gab es mal ganz kurzzeitig.
Das war ganz komisch, ja.
Was sollte das denn eigentlich?
Ja.
Naja. Ja. Also hier in der Nähe gibt es eine hervorragende Milchtankstelle, wo man so mit der Flasche oder Kanne hin kann. Ja, ja.
Süß. Hast du so eine Milchkanne mit so 5 Liter, die du dir dann
absaugst? Ja.
Mega.
Als ich noch in Siegen gewohnt habe, in der WG, nach der WG mit Daniel, da haben wir uns mal eine Zeit lang von so einem Bauern aus dem Sauerland immer Milch und Joghurt liefern lassen. Der hat das dann so nach Hause gebracht und in so einer gekühlten Box bei uns vor der Haustür abgestellt.
Toll.
Das war so ein Bauer, der hatte so Joghurt in so, weiß ich nicht, 6, 7 Geschmacksrichtungen und so, ja, dann halt frische Milch und so, frischen Käse. Das war richtig cool auch.
Wow.
Ja, ja. Ach ja. Ich mag sowas. Ich unterstütze gerne so Dorfläden. Ich finde, das hat auch was Romantisches. Oder auch diese, wenn du so richtig am Arsch der Welt wohnst, wo infrastrukturell halt es etwas weiter weg ist bis zum nächsten Laden. Und es gibt so diese fahrenden Supermärkte, die so übers Land fahren.
Ja, das ist auch ganz süß. Ich war mal in Schottland und da gab es ganz oft so an Farm, also so auf dem, irgendwie in den Highlands oder so, fährst du rum. Irgendwo am Wegesrand siehst du so ein Kästchen oder so einen Schrank. Und da war dann so eine Art Vertrauensbasis-Shop drin von der Farm, die dann zum Beispiel Honig angeboten hat oder XY, you name it. Und dann stand da so von wegen hier, weiß nicht, Honig sonst so teuer. Daneben so eine Geldbox, wo man halt reinwerfen konnte. Und dann konnte man sich einen rausnehmen und Geld reinwerfen und weiterfahren. Das fand ich richtig beeindruckend.
Ja, das gibt's hier auch teilweise so in meinen bevorzugten Wanderregionen oder halt auch bei uns zu Hause, so im Siegerland, in so auf den Dörfern, dass es dann diese Schränkchen gibt und dann verkaufen da irgendwie Bauern so ihre Eier und du kannst dann halt, also kein Mensch kann das nachprüfen, ob du da das Geld reinwirfst oder nicht, das ist wirklich pure Vertrauensbasis, aber ich find's halt cool, dass sowas noch geht irgendwie, ne?
Ja, voll.
Das ist auf jeden Fall ein One Love, das ist ein fettes, fettes One Love auf jeden Fall.
Schön, dann enden wir doch damit, oder?
Dann enden wir damit. Laura, es war ein inneres Blumenpflücken, dass du zu Gast warst.
Ah,
du hast
das
den
war
Fall
so schön.
Geil präsentiert.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Du hast ihn würdig vertreten. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er weg war quasi heute. Vielen Dank und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank und viele Grüße an Daniel. Rock on, du wirst alles schaffen. Wir denken an dich
Auf
und lieben
jeden Fall.
Dich.
Ciao.
Tschüss.